Jetzt ohne Backup.
Ohne Backup, es läuft.
Oh Gott. Na gut. Ja, willkommen auch beim Geekstammtisch. Diesmal eine Sonderausgabe live vom, nicht ganz live, aber auf jeden Fall von der NoSQL Matters 2013 in Köln im Mediapark.
Genau. Ja, und wir sitzen hier mit unserem höchst mobilen Equipment, was wir mitgeschleppt haben, haben uns hier in dem Gebäude 6 da oben in einer Ecke hingesetzt und haben einen Plan.
Ja, versuchen mit Leuten zu sprechen auf der Konferenz, sowohl mit Speakern als auch mit Konferenzteilnehmern. Bei Speakern wäre es halt cool, wenn es hauptsächlich User von NoSQL-Datenbanken sind, weil das ist halt der spannende Teil. Mal schauen, ob wir, wahrscheinlich werden wir mit Martin Fowler nicht sprechen.
Ja, da müssen wir noch dran arbeiten.
Ja, das ist für spätere Jahre.
Genau, dementsprechend kann es aber auch sein, dass wir dann das eine oder andere Gespräch auf Englisch führen müssen.
Aber das wird sicherlich für unsere Hörer kein Problem sein.
Kein Problem, genau.
Allerdings, was der Basti gerade schon meinte, wir sitzen hier im Gebäude 6, zwar in der Ecke, aber nichtsdestotrotz kriegen wir Hintergrundgeräusche mit. Aber das ist halt, sagen wir mal, das besondere Flair dieser Ausgabe.
Genau.
Ich hoffe, es stört euch nachher nicht. Wir haben es eben einmal probiert. Auphonics sollte das so weit runterbügeln, dass es nicht sehr nervig ist.
Genau, wir können einfach mal vielleicht noch kurz gucken. Also ging ja gestern schon los, am Freitag, mit der Keynote vom Martin Fowler, die wir zusammen gesehen haben. Ich weiß
genau.
Gar nicht mehr, wo wir dann gemeinsam anschließend noch drin waren, aber vielleicht dazu.
Ja, die war abgesehen davon, dass der Mann wirklich hervorragend gut vortragen kann.
Ja, und er weiß, wovon er spricht.
Genau, also es war insgesamt, also allein von der technischen Ausführung ein hervorragender Vortrag. Thematisch hat er eine Einführung in NoSQL auf einem Niveau gegeben, wie es, glaube ich, für diese Konferenz angemessen ist. Also wenn man sich überlegt, dass es hier halt viele Anwender davon gibt, ist halt nicht so eine sehr einfache Einführung gewesen. Es ging vor allen Dingen darum, Begrifflichkeiten nochmal klar zu machen, einzuordnen, NoSQL, so die einzelnen Datenbanken zu verorten, was die so gemeinsam haben.
Was ich halt ganz gut fand, war, also er hat ja mit so einer gewissen Historie angefangen.
Genau, das war auch sehr spannend.
Und halt das halt gemacht, ich habe jetzt sein Buch nicht oder noch nicht gelesen, worauf er dann immer wieder mal Bezug nimmt,
genau.
Oder Bezug genommen hat, so eine gewisse Abgrenzung versucht vorzunehmen. Ne? Er hat ja irgendwie so halb kritisiert oder zumindest festgestellt, dass NoSQL ja eigentlich gar nichts bedeutet, dass das halt irgendwie so im bedeutungslosen Raum da irgendwo
war existiert. War halt mal ein Hashtag, ne?
War mal ein Twitter-Hashtag, genau. Und er hat halt so ein bisschen versucht, abzuleiten oder herzuleiten, was er halt darunter versteht, was man darunter verstehen kann. Hat dann diesen Begriff von diesen Aggregate-Orientated Datenbanken halt genannt, der aus dem, wie heißt das Buch?
Domain-Driven Design,
das so ein bisschen entlehnt hat daraus, wo halt diese ganzen Dokumenten und Key-Value-Stores halt mehr oder weniger so reingehören, die halt so ein Aggregat irgendwie beschreiben von Daten. Und dann als kleinere Bubble außenrum gab es dann noch diese graph-orientierten Datenbanken, die er jetzt dann nicht notwendigerweise mit, also es waren so diese zwei Gruppen, die er da aufgemacht hat,
genau.
Und hat das ganze Ding dann halt als NoSQL bezeichnet. Das fand ich ganz interessant,
ja, diesen Blick darauf. Das war nochmal ganz cool, so vor allen Dingen, also Begrifflichkeiten ist halt immer super wichtig,
ja.
Und diese Dinge nochmal klar zu machen, gerade als Eröffnung
für eine Kino
ist es halt super.
Genau.
Man hat dann halt für die Konferenz zumindest so ein einheitliches Mindset nochmal versucht vorzugeben, wo dann die Leute dann darüber diskutieren können.
Genau.
Anderer Punkt, den ich dann auch noch auf anderen Talks so gehört habe, war Polyglot Persistence, hat das genannt.
Ja.
Und dabei geht es im Grunde darum, bisher war halt SQL dominant, weil man sehr viel damit machen konnte, auch wenn es nicht immer für alle Anwendungsfälle optimal ist. Aber die Dinger funktionieren halt für alles. Mit dem Aufkommen der NoSQL-Datenbank hat man halt für bestimmte Anwendungsgebiete bessere Tools zur Hand, und so aus seiner Sicht ist die Zukunft halt, man hat sehr unterschiedliche Persistenzlösungen für die einzelnen Probleme in einer Anwendung.
Genau, und das meiste oder anders, er hat ja so zwei Gruppen quasi aufgemacht, so oder so drei Gruppen schon fast, also aber zwei wichtige. Das eine ist halt so, warum man NoSQL überhaupt einsetzen möchte.
Ja.
Das eine ist halt dieses Big Data-Ding, was halt sehr Buzzword-driven auf jeden Fall ist, was in den Marketing-Prospekten natürlich überall nicht fehlen darf. Das halt zum einen, wobei das, also soweit ich mich recht entsinne, da gar nicht so den großen Schwerpunkt drauf gesehen hat. sondern wenn du Big Data hast, dann wirst du wahrscheinlich NoSQL benutzen müssen. So, das ist irgendwie so, ne? Das
genau.
ist eine Ecke, aber die andere Ecke fand ich viel, viel spannender und viel wichtiger, halt dieses Ease of Development, also ein weniger Reibungsverluste bei der Entwicklung. Ich muss mich nicht so stark verbiegen, um meine objektorientierten oder meine allgemein strukturierten Daten in Tabellen zu drücken.
Ja,
oder
was möglicherweise nicht immer die Abbildungsform ist, die man in seiner Anwendung hat.
Genau, und da stimme ich ihm auch voll zu. Das ist, also Big Data ist halt immer so ein Punkt, ne? Viele Leute sagen dann so, ja, ich habe 1 Gigabyte Daten, das ist halt schon big so.
Ja.
Und andere sagen, ich habe 1 Terabyte Daten, das ist noch nicht Big Data. Also deswegen finde ich, das ist ein sehr, sehr schwammiger Begriff so und eine schwammige Einordnung.
Aber ja, gestern war,
fand ich halt echt gut.
Zu Big Data fand ich gestern einen Talk von Besho ganz gut. Big Data ist es dann, wenn es dir egal ist, wie viel Daten du noch dazu bekommst.
Ja.
Also wenn der Punkt okay. erreicht ist eigentlich, ne, egal wie viel Daten ich habe, dann macht halt den Braten nicht mehr fett, dann kann man von Big Data reden. Das fand ich ganz... Ja, eine ganz interessante Beschreibung, was ist halt so, ist natürlich ein bisschen schwammig, aber das trifft's ganz gut.
Genau.
Eine Sache aus der Keynote, und ansonsten kann man sich die natürlich auch dann auf Video demnächst anschauen, also wir müssen die ja nicht komplett hier besprechen, aber was für mich noch ein wichtiger Punkt war, weil ich auch viel mit Serviceorientierung mich beschäftige, dass Martin Fowler gesagt hat, überhaupt der Weggang von SQL-basierten Systemen wird halt begünstigt durch die Einführung serviceorientierter Architekturen, weil dann die Datenmangel als Integrationspunkt in Applikationen wegbricht.
Genau, das hat er ja auch relativ am Anfang irgendwie genannt, warum objektorientierte Datenbanken gescheitert sind. Nicht, weil sie irgendwie von der Entwicklerseite her gut zu benutzen sind, sondern weil Datenbanken damals, ist ja auch schon ein bisschen her, dass objektorientierte Datenbanken aufgekommen sind, also 15 Jahre, 20 Jahre, dass halt Datenbanken halt Integrationspunkt sind zwischen verschiedenen Abteilungen.
Was genau meinst du mit damals? Also eine Umfrage im Publikum hat ja ergeben, dass die Leute das immer noch so machen, stellenweise.
Nein. Damals meinte ich jetzt objektorientierte Datenbanken.
Ja,
also als sie halt aufkamen. Ne?
Ja.
Und da das halt so ein gemeinsamer Zugriffspunkt ist und aber verschiedene Abteilungen, verschiedene Komponenten, ich nenne sie jetzt nicht absichtlich nicht Services, auf eine gemeinsame Datenbank zurückgreifen, die aber unter Umständen unterschiedliches Verständnis von dem Businessmodell oder von
genau.
den Objektmodellen haben,
genau.
passt das halt nicht mehr. Und das hat er halt so als, so habe ich es zumindest verstanden, als einer der Hauptgründe aufgeführt, warum die sich nicht richtig durchgesetzt haben.
Genau.
Das halt einfach,
genau.
Und da halt passte,
nicht passte. Der Punkt ist halt, ne, eigentlich will man keinen DBA mehr haben.
Genau, das wäre dann dieser strategische Teil zwischen Big, also ich hatte so ein Dreieck aufgemacht, so Big Data, Ease of Development und so Strategic als so Entscheidungstreiber, warum man denn NoSQL benutzen möchte.
Ja.
Und da sagte er so, ja, no DBI driven, irgendwie sowas hat er da gesagt.
Ja.
Fand ich auf jeden Fall sehr schön.
Das waren so die Kernpunkte, die auch so insgesamt für mich, was ich so in den anderen Talks gehört habe, die grundsätzliche Stoßrichtung irgendwie im Moment sind. Dieses Polyglot Persistence. Ich nehme viele Sachen und integriere nicht mehr auf Datenbankebene, sondern versuche das auf Applikationsebene abzubilden.
Ja.
Das, interessante Punkte.
Ansonsten, sonst noch irgendwas Spannendes gehört?
Ja, also unterschiedliche Sachen. Also wenn man sich jetzt so Videos noch angucken möchte, den Talk über wie hieß er? NoSQL in the Telco Way.
Oh
von,
ja.
Von Mahesh. Der war sehr gut,
auch
von der Vortragsart und auch nochmal eine ganz andere Geschichte, so ein anderer Blick da drauf. Ansonsten habe ich mir viele React-Talks angeguckt, die waren auch alle sehr, sehr interessant. Überhaupt, muss ich sagen, sind die Besho-Jungs sehr aktiv hier auf der Konferenz.
Sehr gut vertreten.
Ohne allerdings irgendwie fies aufdringlich zu sein, so salesmäßig fand ich das. Und auch ein Talk, das war im Grunde war es ein Sales-Talk, der war trotzdem sehr...
Einführung vom
Matthew
Revel oder wie er heißt, genau, der war so ein bisschen Beginner-Level, dann der von Sean Cripps zu Data Structures in React, den hat er zwar schon ein paar Mal bei diversen Gelegenheiten gehalten, aber ich kann mir das eigentlich wieder anhören, weil er einfach sehr gut das irgendwie rüberbringt, also noch nicht mal ausschließlich auf React bezogen, sondern halt, wie schafft man es, so konvergierende Datenstrukturen zu schaffen, die man dann halt irgendwie zurückführen kann, die man merchen kann. Allgemein sehr, sehr interessant. Ja. Ansonsten natürlich viele Talks irgendwie ausgelassen und stattdessen mit Leuten irgendwie gequatscht.
Ja, gute Gespräche,
geführt und
genau. Ja, hoffen das heute mit Mikrofon fortzusetzen,
die genau. Gespräche. Mal gucken, wen wir da noch so abgreifen können.
Ja.
Genau, da könnt ihr gespannt sein.
Ansonsten, wie gesagt, es gibt die Talks auf Video, dann lohnt sich bestimmt anzugucken und ja, wir hoffen, euch gefällt diese Spezialausgabe. Und wenn es auf Gefallen stößt, dann gucken wir, dass wir das vielleicht bei der einen oder anderen Konferenz mal wiederholen.
Genau, das klingt nach einem Plan.
Ja.
Gut, dann okay, bis dann.
Viel Spaß.
Tschüss.
Und unser erster Gast ist der Martin. Erzähl doch mal kurz was zu dir, Martin.
Hallo. Ich bin Martin. Ich arbeite bei AdCloud und deswegen bin ich auch hier, weil wir hier Sponsor sind auf der Konferenz. Und heute habe ich den Tag so ein bisschen frei vom Standdienst und
cool.
Kann mir mal ein paar Talks auch mal anhören. Und ja.
Das heißt, gestern hast du noch nicht so viel Talks, die anhören können?
Nee, halt die Keynote von Martin Fowler,
ja.
Die mir, wie ich glaube ich, vielen sehr gut gefallen hat.
Ja, habe ich auch gehört.
Und sonst waren noch so ein, zwei andere Talks dabei, die mich aber jetzt, muss ich zugeben, nicht so begeistert haben.
Okay.
Sonst bin ich nicht so vom Stand weggekommen.
Alles klar. Was ist so für dich NoSQL?
Ja, eigentlich halt so alles, was an Datenbanken oder halt Datenspeichern, die keine relationalen Datenbanken sind.
Mm, okay.
Hängt sich jetzt eigentlich ja weniger am Begriff SQL auf, aber
ja.
Man, auf einmal ist halt auch Memcache NoSQL, den gibt es ja schon ein bisschen länger.
Ja, das stimmt. Okay. Nutzt du irgendwie in deinem Tagesgeschäft? Da in deinem Job bei AdCloud NoSQL-Datenbanken?
Wir nutzen ja relativ viel. Also wir haben React, womit ich bisher wenig in Berührung gekommen bin bei AdCloud. Ansonsten haben wir ja noch Amazon DynamoDB zum so Randprojekt und hauptsächlich benutzen wir halt dann irgendwie, womit ich zu tun habe, Redis und ich glaube dann eigentlich noch irgendwie S3, wenn man das so als Key-Value-Store für sich nutzt.
Ja, weil Martin Fowler sprach ja unter Umständen auch von Dateisystemen als NoSQL-Datenbank und da passt natürlich S3 eigentlich da perfekt auch dazu. Ne?
Ja, das stimmt.
Also,
ja,
warum nicht?
Also wir legen halt ja generell auch irgendwie unsere Dokumente halt ab für die Platzierung beschreiben und die Werbemittel und ich glaube, das war vielleicht die erste NoSQL-Datenbank, so, die wir irgendwie benutzt haben.
Ja.
Cloud. Und ansonsten hat sich das ja auch ein bisschen dann aufgeräumt, ne? Also ich habe irgendwie das Gefühl auch, dass sich das ein bisschen gerade auch ein bisschen zentralisiert so auf React und Redis und dass so andere Datenbanken, wie jetzt zum Beispiel nehmen wir mal CouchDB, auch dann ein bisschen so an Bedeutung gerade verlieren und
okay.
so mehr den Zulauf haben, wie das mal am Anfang gewesen ist.
Jetzt bei AdCloud oder allgemein?
Nee, auch allgemein. Also ich kenne irgendwie kaum noch ein Projekt oder fällt gerade keins mehr an, was irgendwie CouchDB nutzt.
Ja.
Ich glaube auch irgendwie Ubuntu, die hatten das ja mal für Ubuntu One und das haben sie auch relativ schnell wieder rausgeschmissen.
Ja, ist ein bisschen, der Drive ist da so ein bisschen rausgegangen bei dem Projekt. Den Eindruck habe ich auch, so irgendwie viel MongoDB wird dann gemacht, ne?
Immer noch, ja.
Für so Anwendungsfälle. Ja, wobei React ist ja ein sehr enger Anwendungsfall eigentlich nur, ne? Wo man React einsetzen kann. Also ist ja jetzt keine, auch nehme ich für alles Mögliche, oder? Den Eindruck hatte ich auf jeden Fall jetzt auf der Konferenz.
Ja. Also du kannst schon, es gibt schon eine breite Reihe von Anwendungsfällen, gibt's natürlich schon. Aber jetzt, ich glaube, der beste Unterschied, du wirst mir vielleicht auch zustimmen, Martin, so CouchDB ist halt so, du installierst es halt auf einem System, setzt vielleicht noch eine Replikation auf und dann benutzt du das halt einfach so, läuft halt so vor sich hin. Ich weiß ja zufällig, dass CouchDB auch einer der wenigen Komponenten bei AdCloud ist, die seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren oder so, seitdem es halt so eine gewisse Umstellung gab, da auch nie wieder was dann gemacht werden musste und es läuft halt einfach vor sich hin. Der wichtigste Punkt, den man natürlich halt immer festhalten kann, ist, es hängt halt immer davon ab, was du machst und du darfst halt nicht zu sehr gegen das arbeiten, was die Technologie halt stark macht. Ne? Also du kannst jetzt nicht hingehen und auf den Schwächen rumpochen und die Stärken irgendwie nicht so richtig nutzen, dann schießt du dir halt selber den Fuß.
Ne? Ja, klar.
Und das ist vielleicht auch eine Lernphase, die man dann hat in den Projekten.
Ich glaube jetzt zum Beispiel, dass CouchDB durchaus auch noch Anwendungsberechtigung hat, wenn du halt wirklich Systeme halt hast, die stark verteilt sind, auch durchaus mal über die Welt oder auf ein paar mobilen Geräten, die sich halt ab und zu mal verbinden und dann nochmal mit dem zentralen Server synchronisieren.
Online-Offline-Synchronisation.
Ja.
Ja.
Aber ich sehe jetzt auf, ne, da ich ja im Prinzip keinen Cluster habe, obwohl es da mal so ein Projekt gab, ich weiß nicht, ob das noch gibt, die das mal irgendwie machen wollten.
Mhm.
gibt's ja, kann ich ja nicht unendlich weit skalieren, weil ich ja immer eine exakte Kopie meiner Daten
habe. Ja, klar.
Ja. Was machst du noch, sonst noch so technologiemäßig gerade? Irgendwas Spannendes?
Irgendwas Spannendes. Ja, gerade Server aussetzen, weil wir irgendwie unser Hosting jetzt mal umziehen, das selber machen. MySQL-Datenbank, Gedanken evaluieren und Galera-Cluster irgendwie angucken.
Okay. Also normale SQL-Datenbanken sind noch nicht raus.
Nee, sind noch nicht raus, brauchen wir noch, weil wir halt, unsere Hauptdatenbank ist halt immer noch eine MySQL.
Ja.
Da werden zwar immer wieder Teile erst rausgezogen. Ne? Und durch halt Service ist halt ein Koppel, dass die ihren eigenen Datenspeicher so kriegen,
ja.
Wie das der Fowler auch so schön gezeigt hat gestern auf seiner Keynote. Aber das ist halt ein Prozess, der dauert und gerade
ja,
brauchen wir halt dann noch ein bisschen mehr Performance und müssen dann noch ein bisschen skalieren.
Okay, ja. Cool. Vielen Dank, Martin.
Gerne.
Und viel Spaß heute noch, ne?
Ja, viel Spaß.
Euch auch.
Tschüss.
Ciao.
So, der Nächste, der sich zu uns an den Podcast-Stand verirrt hat, ist der Lukas.
Hi.
Hallo Lukas.
Ah, eine angenehme Überraschung hier.
Ja, ich bin ja ganz selten beim Podcast.
Genau.
Also man kennt mich ja auch kaum.
Aber trotzdem, erzähl doch nochmal ein, zwei Worte kurz zu dir.
Ja, also ich bin der Lukas und ich arbeite im ArangoDB Core Team und ich bin auf der Konferenz, habe ich zum einen einen Talk gehalten über ArangoDB Fox, ein Projekt, an dem ich arbeite im Rahmen von ArangoDB und zudem bin ich Teil des Orga-Teams, weswegen ich auch noch nicht viel von den Vorträgen mitgekriegt habe.
Schade, aber die werden ja alle aufgenommen.
Die werden
genau. Das kann man an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen. Die sind ja alle per Video dann zu haben.
Richtig, also die werden auch demnächst veröffentlicht und dann geht auch nochmal ein Newsletter raus, damit alle Leute Bescheid wissen. Wenn man zu dem Newsletter sich angemeldet hat, dann kriegt man dann die Info, wenn das alles zur Verfügung steht und dann kann man sich die nochmal anschauen.
Aber es wird ja sicherlich auch in die Twitter-Kanäle, also man wird schon mitkriegen, also. dass diese Vorträge online sind.
Ja.
Ja, ja gut, als Orga-Team, aber trotzdem, wie ist so dein Eindruck der Konferenz bisher gewesen?
Ja, also die Leute hier, die sind alle gut drauf und ich habe schon viele sehr interessante Gespräche geführt. Und das finde ich halt sehr angenehm hier. Also du hast sehr viele Leute, die das auch in der Produktion einsetzen und einfach mal von denen zu hören, wie läuft das denn bei euch und was sind, warum setzt ihr NoSQL ein und was für NoSQL setzt ihr ein? Und das finde ich halt wirklich interessant, weil es halt auch so ein weites Thema ist. Wenn man auf einer Ruby-Konferenz ist beispielsweise, da ist ja zumindest Ruby, jo. Genau, aber da gibt's
Captain
halt
Obvious.
Und dann ist so der Schluss daraus, wahrscheinlich benutzt du auch Rails.
Ja.
Und läuft. Bei NoSQL ist es halt ganz anders. Ne? Du hast ganz, ganz verschiedene Sachen, die davor sitzen und du hast ganz verschiedene Sachen als NoSQL.
Gibt es noch andere NoSQL-Systeme, mit denen du arbeitest, obwohl du an ArangoDB arbeitest? Also,
ich habe schon Redis ein bisschen eingesetzt, aber da ich halt kein Webentwickler bin, sondern vor allem halt Datenbankentwickler, setze ich nicht so viel ein. Also meistens sind es halt mehr so Experimente ausprobieren. Mhm. Und natürlich habe ich CouchDB ausprobiert, natürlich habe ich MongoDB ausprobiert. Ja, klar, ich muss ja wissen, worüber ich spreche.
Ja. Ja. Du warst ja Speaker hier.
Ja.
Wie war das?
Ja, war gut. Also es hat mir viel Spaß gemacht. Ich mag es halt gerne, einen Talk zu halten und es war wirklich nett. Waren ein paar Leute auch sogar da.
Cool.
Und
magst du vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen zu dem, worüber du gesprochen hast, falls Leute, die es nicht gesehen haben, aber sich dann doch nochmal angucken wollen vielleicht?
Genau, also dann müsst ihr euch auf jeden Fall das Video angucken, das steht halt fest.
Ja.
Also ich habe über ArangoDB Fox gesprochen. Das ist eine Möglichkeit, direkt auf ArangoDB eine REST-API zu definieren, sodass man, wenn man so eine Single-Page-Web-Application beispielsweise baut, nicht noch Ruby dazwischen packen muss oder Node.js, sondern die Single-Page-Web-Application direkt mit dieser REST-API sprechen kann, die auf der Datenbank drauf ist. Und das ist halt, man kann halt in JavaScript einfach definieren, wie sieht mein REST-Interface aus, was soll passieren, kannst natürlich alles verifizieren und so weiter. Und das soll halt in gewissen Use-Cases das einfacher machen, seine
also ArangoDB als Webserver, Application-Server und Datenbank in einem.
Ja, also die Application-Server, ja. Webserver, wenn es um die Auslieferung von Files geht, dann sollte man natürlich davor irgendwie noch was Apache oder Nginx dazu vorpacken.
Aber die Files können dann trotzdem aus ArangoDB rausfallen.
Ja, das ist auf jeden Fall möglich, das kann man sich selbst überlegen. Also
okay. Für die Leute, die es vielleicht kennen, also es gibt ja das, was man mal Couch-App nannte oder nennt. Mhm. Wobei da ja nicht direkt in der Datenbank JavaScript-Code ausgeführt wird. Mhm. Zumindest nicht so in dieser Art und Weise, wie das jetzt bei Fox passiert, sondern es ist tatsächlich doch ein bisschen mehr Application-Server.
Ja.
Okay, ja, cool. Und das sind so ein bisschen Einführungen und
was genau, ich hab, ist. Ich habe halt erzählt, warum ich diese Idee hatte und worum es geht und ein bisschen auch die Architektur erklärt, weil ich habe mir da halt auch schon ein paar Gedanken drum gemacht und auch halt eine Einführung gegeben. Also was kann man damit machen und vor allem halt einfach mal rumspielen. Ja,
cool. Okay. Cool. Abgesehen von NoSQL-Sachen. Was ist so gerade, gibt es irgendwas gerade so in dem Technologiebereich, das dich besonders interessiert? Falls dir nichts einfällt, darfst du auch gerne was über Graphen oder graph-orientierte Datenbanken sprechen, weil das ist, glaube ich, auch nicht so häufig.
Ja, also was mich gerade interessiert, sind vor allem Konferenzen, weil ich bin dieses Jahr auf ein paar Konferenzen und ich finde das sehr inspirierend und jeder, der im Jahr nur auf eine Konferenz geht, sollte vielleicht mal überlegen, ob er vielleicht noch eine oder zwei dazu packt, weil es macht einfach Spaß, mit den Leuten zu quatschen.
Ja, Moment mal, also einmal in Köln und dann noch in Barcelona, dann hast du da schon zwei voll, oder?
Genau, also da muss man mit ja hin. Also das ist ja Pflichtprogramm. Ja. aber ich war letztes Wochenende auf der Raspberry, das war auch sehr schön, hat mir viel Spaß gemacht.
Okay, cool. Dann vielleicht noch so zum, also als Speaker hast du das vielleicht irgendwie mitbekommen, wie ist das so, das Klientel hier? Auf welchem Niveau arbeiten die? Sind das alles Leute, die aktiv in ernstzunehmenden Projekten NoSQL einsetzen oder ist das auch noch viel, ich will mal gucken, mal schauen, wo ich es einsetzen kann?
Also mein Eindruck ist eher, dass die Leute es schon einsetzen. es gibt viele, die sind halt kurz davor, irgendwie von ihrer relationalen Welt irgendwie Abschied zu nehmen, weil sie halt die Probleme sehen und möchten halt eine Lösung dafür finden. Aber dieser Übergang ist halt auch nicht ganz einfach. Mhm. Und ich glaube, dass viele da einfach auch noch schauen wollen, was mache ich denn jetzt und was sind meine Vorteile und welche von diesen 10.000 Datenbanken möchte ich denn jetzt benutzen. Aber die meisten haben auf jeden Fall irgendwas im Einsatz, ob das jetzt irgendwie ist, wir haben eine Redis, einfach nur als zweite Datenbank oder sonst was. Aber ich denke schon, dass die meisten hier es zumindest einsetzen. Vielleicht nicht hauptsächlich, aber...
Okay. Und hast du schon den Eindruck, dass was Martin Fowler gestern in der Keynote angesprochen hat, diese Polyglot Persistence, dass da der Trend auch hingeht, jetzt von den Gesprächen, die du geführt hast, dass Leute mehrere Datenbanken einsetzen?
Ja, also die meisten Leute setzen mehrere Datenbanken ein. Das ist natürlich schwieriger, wenn man seine Infrastruktur aufbaut. Das ist eine große Herausforderung. Aber ich finde halt, was der Martin Fowler hat ja auch angesprochen, es gibt einmal die Motivation, ich mache NoSQL, weil ich ein großes Datenproblem habe. Ich möchte jetzt nicht Big Data sagen, das ist so abgenutzt.
Das ist richtig.
oder ich möchte halt meine Entwicklung vereinfachen. Und ich denke, dass wenn du große Daten hast, dann musst du halt auch eine komplexe Infrastruktur aufbauen. Da führt halt nichts drumherum.
Ja.
Aber wenn du halt wirklich dieses Ease of Development hast und vielleicht auch mit Rails arbeitest oder sonst irgendwas, dann vielleicht brauchst du dann auch nicht unbedingt mehrere Datenbanken. Vielleicht brauchst du einfach nur irgendwas, mit dem du schnell was ausprobieren kannst und halt agil entwickeln kannst.
Da ArangoDB ja Graphen und Key-Value-Store-Sachen verbinden möchte, glaubst du also demnach dann eher an eine Konvergenz von diesen Datenbanksystemen? Also das, was Martin Fowler eigentlich ja mehr oder weniger Richtung Ende des Talks halt sagte, so, er glaubt halt nicht daran, dass das halt wirklich sinnvoll in, so sagen wir mal, diesen 80-20-Prinzip, ja, dass du da so 80% der Use Cases, die du so mit Graphen und Key-Value-Stores so hast, dass du die zusammenwürfeln kannst. Und das ist ja eigentlich ja genau das, was ihr ja versucht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja und nein. Also ArangoDB fasst halt den Graph-Store und den Document-Store zusammen. Und ich denke, das ist auch sehr vernünftig, weil du möchtest halt nicht deine strukturellen Daten und deine inhaltlichen Daten in zwei verschiedenen Datenbanken ablegen und dann immer irgendwie Referenzen zwischen den beiden halten. Das ist einfach Wahnsinn. Und außerdem möchtest du eventuell auch Queries stellen, die auch sich sowohl auf die Struktur beziehen als auch auf den Inhalt. Ja, also und dann wird es halt kompliziert, wenn das in zwei Datenbanksystemen sind. Wo ich ihm absolut zustimme, ist, wenn man jetzt auf sowas guckt wie React. Ich meine, React lässt sich super kombinieren mit einer universellen Datenbank in Anführungsstrichen, weil da will auch ArangoDB nicht hin, wo React ist. Also diese massive Verteilung, das ist halt nicht das, worauf ArangoDB abzielt. Und,
musst du dich vielleicht mal noch mit Martin nochmal austauschen und da mal AQL vorstellen in die Query Language?
Ja, wenn ich nämlich nicht abstottere, nur weil er neben mir steht. Vielleicht.
Ja.
Gut.
Ja, vielen Dank. Dank.
Vielen Dank, Lukas.
Immer gerne.
Wie immer. Und,
vielleicht komme ich ja nochmal vorbei.
Genau.
Möglicherweise.
Genau.
Viel Spaß noch.
Dankeschön. Tschüss.
Ja, hallo, wie immer oder wie beim letzten Mal auch von der NoSQL Matters in Köln. Sitze hier mit Sebastian und mit Stefan, beide von Xing. Und ja, ja cool, dass ihr hier seid.
Ja, hallo.
Sag doch mal ein, zwei Sätze zu dem, was ihr so macht.
Ja, hallo. Ich bin Sebastian Röpke. Ich arbeite zusammen mit Stefan im Software-Architektur-Team bei Xing. Wir sind in Hamburg, wo auch quasi das Hauptquartier ist sozusagen. Und ja, wir machen in unserem Team ganz viel Backend-Arbeit. Das heißt, wir achten darauf, dass die Einzelteile der Plattform gut miteinander zusammenarbeiten, dass die Schnittstellen einheitlich sind und dass die Performance und Stabilität stimmt. Das sind so unsere Hauptthemen und dabei beraten wir halt ganz viel die anderen Teams, die neue Features bauen, wie das am besten laufen kann, machen vielleicht eine initiale Implementierung mit denen zusammen und ja, stehen immer hilfreich zur Seite.
Ja, und man kann sagen, wir haben auch schon eine ganze Menge NoSQL-Technologien im Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Hm.
Also haben wir vor 3 Jahren haben wir eine Hochverfügbarkeitslösung rund um Rabbit gebaut, die zum Beispiel auf Redis sehr gesetzt hat für die Herstellung der Idempotenz von Message-Abarbeitung.
Hm. Genau. Wie viele Engineers habt ihr da insgesamt bei Xing aktuell?
Das ist eine gute Frage.
Um das mal in so eine Relation zu setzen?
Ich schätze ungefähr 150.
150, das ist ja schon.
Ja, schon es kommt ein bisschen drauf an, immer, ob man einzelne Rollen mit dazu zählt oder nicht. Wir haben ja viele QA-Mitarbeiter auch, die auch zum Technikbereich gehören letztendlich. Aber reine Entwickler
sind es deutlich weniger.
Sind das dann deutlich weniger.
Wie hat euch denn bisher so die Konferenz gefallen? Was habt ihr so gehört?
Ja, wir hatten ein Problem. Wir sind gestern leider auch etwas später erst hinzugestoßen. Wir waren erst mittags hier, haben also das Vormittagsprogramm fast komplett verpasst.
Das ist schade. Die Keynote war nämlich ausgezeichnet zum Beispiel.
Ja, genau, die haben wir genau verpasst, genau. Weil wir erst am Morgen losgefahren sind in Hamburg, weil wir bis zum Abend davor noch in Dänemark unterwegs waren.
Aha.
Und bis, ja, dann... Dann habe ich mir relativ kurzfristig immer die Talks ausgesucht. Bin auch speziell zu ein paar Talks von den Basho-Leuten gegangen, also React-spezifisch oder auch nicht React-spezifisch, aber wir haben einen guten Draht zu den Jungs, weil wir React auch einsetzen. Darüber handelt auch unser Talk gleich.
Ja.
Und deswegen schaue ich da immer gern vorbei. Auch wenn ich da vielleicht schon vieles weiß, schaue ich mir trotzdem die Präsentation gerne an.
Ihr macht den Talk zusammen oder?
Ja, wir werden den zusammenhalten.
Wollt ihr mal ein bisschen teasern, falls das jemand nicht gesehen hat und vielleicht das Video sich angucken möchte?
Oh ja, sicher.
Ja, also wir werden erzählen, wie wir eine Kernkomponente unserer Plattform umgebaut haben von einer SQL-basierten Lösung auf eine React-basierte Lösung.
Genau.
Migrationsprojekte sind immer relativ komplex,
ja.
Nervenaufreibend, aber wenn man am Ende das geschafft hat, kann man doch sehr stolz sein.
Also so ein Überblick über das, was ihr gemacht habt und womit ihr gekämpft habt und wie am Ende alles gut geworden ist, hoffe ich doch.
Ja, genau das.
Doch,
Wir werden weniger auf die React-Details eingehen, weil es ja schon so viele Talks auch gab, die sich mit React befasst haben.
Du sagtest gerade, ihr habt React im Einsatz, Redis im Einsatz. Mhm. Habt ihr sonst noch irgendwie NoSQL-Technologien?
Ja, durchaus.
Im Stack?
Ja, also wir haben seit jeher Memcache, ganz klar. Ist keine große Überraschung, denke ich.
Ja.
Dann haben wir Redis sowohl für unsere hochperformante und hochverfügbare Messaging-Komponente, aber auch für generell die Apps, die einfach Daten in Redis ablegen wollen, auch. Da gibt es durchaus Anwendungsfälle, wo das sehr viel Sinn macht, wo SQL oder MySQL in unserem Fall dann zu langsam wäre oder auch total unnötig.
Mhm.
Und da haben wir Redis. Und dann haben wir für eine eigene Performance-Monitoring-Lösung haben wir noch MongoDB.
Ah.
Und Neo4j haben wir auch.
Ach ja, stimmt. Da haben wir
also auch einen breiten Strauß an Technologien da im Einsatz.
Ja. Und sogar passt auch noch, Elasticsearch haben wir jetzt auch noch.
Ah, richtig.
Die Frage kann eigentlich nicht sein, welches Produkt, sondern wie viele.
Genau.
Genau, ja. Und sonst habt ihr irgendwas Spannendes, Technologisches, woran ihr gerade interessiert seid, was euch gerade so ein bisschen bewegt? Muss nicht unbedingt NoSQL bezogen sein.
So an neuen Technologien haben wir jetzt im Moment nichts, was wir unbedingt einsetzen müssten, wollten oder denken, dass das uns wahnsinnig voranbringen würde.
Es geht auch eher dann noch ein bisschen um die, um die Verfeinerung des Bestehenden. Also wir haben eine Menge, aber bis alles wirklich reibungslos in Produktion läuft und bis auch die anderen Teams vielleicht was damit bauen können, vergeht ja doch ein bisschen Zeit und man muss sich an neue Schnittstellen und so gewöhnen. Und ich glaube, wir haben technologisch genug Produkte im Einsatz so für die Anwendungsfälle, die wir haben. Jetzt kommt es vielleicht darauf an, dass wir schauen, okay, was könnten wir noch damit bauen, besser als bisher? Also vielleicht fällt uns noch eine andere Komponente ein, die besser in React zu Hause wäre als in MySQL derzeit.
Also sprich, ein bisschen vertrauter werden mit den Sachen, die man vielleicht schon hat und weitere Anwendungsfälle evaluieren.
Ja. Manchmal geht die Richtung natürlich auch andersrum. Also
das ist auch richtig.
Man stellt fest, dass eine gewisse Technologie nicht richtig eingesetzt wurde und man baut es dann wieder zurück auf was anderes.
Ja, ja, ja.
Genau. Und wir haben auch total gar nichts gegen MySQL oder so. Das hat uns jahrelang gut geholfen und macht auch einen Großteil der Plattform immer noch aus. Ja. Nur halt für manche Fälle ist es eben dann doch nicht gut genug.
Ja. Ja. The best tool for the job.
Wie man immer so schön sagt.
Ja, vielen Dank, Sebastian und Stefan, und viel Spaß auf der Konferenz noch.
Ja, vielen Dank fürs Interview. Dank,
ja. Ja, hallo. Jetzt sind Martin und Frank von Triagenz da.
Ja, hallo.
Zum Einstieg, stellt euch doch bitte mal ganz kurz jeweils vor. Vielleicht Martin, du als Erster.
Dann fange ich an. Gut, mein Name ist Martin Schönert. Ich bin seit langer Zeit in der Entwicklung von Software tätig, in den verschiedensten Funktionen, Programmierer, Produktgruppenleiter, und was ich am meisten mag, ist aber als Softwarearchitekt tätig zu sein, und genau diese Rolle habe ich also auch bei der Entwicklung unserer Arango-Datenbank.
Okay, Frank?
Ja, mein Name ist Frank Zeller. Ich bin hier sozusagen hauptsächlich tatsächlich nicht in meiner Rolle als Triagenz-Mitarbeiter, sondern als Organisator der Konferenz.
Ja.
Ich habe zusammen mit Katja die Konferenz organisiert. Wir haben halt versucht, einen möglichst schönen Mix zusammenzustellen. Ich muss sagen, jetzt bin ich so langsam ruhig. Die Konferenz ist fast vorbei. Es gab keine größeren Katastrophen, sodass ich jetzt so langsam sagen kann, ach,
sehr gut.
Es hat alles geklappt.
Also von deiner Seite aus bisher sehr zufrieden mit der Konferenz.
Ich bin sehr zufrieden. Es gab einen kleinen unangenehmen Zwischenfall mit einem Diebstahl, aber das passiert, befürchte ich, in öffentlichen Gebäuden immer mal wieder.
Ja, sehr schade, aber lässt sich dann halt vielleicht nicht ganz vermeiden.
Aber ich sag mal, inhaltlich bin ich sehr zufrieden.
Das ist prima.
Bisher super gelaufen.
Ja, also ich muss auch sagen, mir gefällt die Konferenz bisher hervorragend. Auch mit guten Leuten geredet, hat viel Spaß gemacht. Gut, dann Martin, du hättest ja nachher noch einen Talk.
Das ist richtig, genau.
Worum geht's da? Worum wird's da gehen?
Es ist ein Talk, bei dem es um die Theorie geht von nicht-relationalen Datenbanken. Der Titel ist CUP and the Architectural Consequences. Das CUP-Theorem sagt im Prinzip, was möglich ist und was nicht möglich ist in Bezug auf Konsistenz, Verfügbarkeit und die Toleranz gegen Netzwerkausfälle. Und ich will das so ein bisschen beleuchten und darlegen, was das also für Konsequenzen hat, insbesondere für sehr große Systeme.
Okay, das ist aber dann wahrscheinlich unabhängig jetzt konkret von ArangoDB, der Inhalt, ne?
Das ist unabhängig von ArangoDB, das ist keine Produktpräsentation oder sowas, nein, das ist eben wirklich die Theorie, mit der in deren Rahmen wir uns sozusagen alle bewegen müssen.
Ja, okay.
Also auch Arango kann sich da natürlich nicht rauslösen, genau, aber die anderen genauso wenig.
Ja, okay, das klingt sehr spannend. Wie habt ihr denn überhaupt so den Eindruck, wo es mit NoSQL im Moment hingeht? Also auch jetzt auf der Konferenz, gibt es irgendwie so einen Grundtenor, den man mitkriegt, wovon die Leute reden, wo die Zukunft hingeht? Irgendwelche Trends, die sich abzeichnen?
Also was sozusagen Grundtenor ist, dass es tatsächlich mehr eine Bewegung als irgendwie ein spezielles Produkt oder sonst was ist. Es ist halt sehr viel, also die meisten Produkte sind Open Source.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein wichtige Beobachtung, die man vielleicht im Gegensatz zu den üblichen Datenbanktagen, die hier in der Nähe stattfinden, festhalten muss, wo doch sehr viele kommerzielle Produkte ja. sind. Das ist was hier ausschließlich Open Source. Und von daher tatsächlich mehr so eine ja, Open Source Bewegung als tatsächlich ein Produktkatalog, der einfach abgearbeitet ja. wird. Das ist natürlich super schön, weil die Leute auch ihre Erfahrungen austauschen können, einfach berichten können, auch nette Use Cases erzählen dürfen, was man ja, sag mal, in so sehr kommerziellen Umfeld dann eher nicht findet. Und das finde ich persönlich super spannend,
ja.
Einfach mal zu hören, wie setzen andere Leute was ein, was man kennt. Ich könnte jetzt sagen, okay, Oracle kenne ich auch, aber es ist trotzdem so, dass in meiner Wahrnehmung auch deutlich offener darüber gesprochen wird, wie ich es einsetze.
Ja, das ist ja eigentlich das Schöne da, ne? Dass man die Geschichten von den ja. Datenbanken genau. mitbekommt und sich da auf dem Niveau dann halt austauschen kann.
Ja.
Gibt es von deiner Seite irgendwie, Martin, was mit Architekturmäßiges, was irgendwie so einen Trend vorgibt oder wo du siehst, da geht es hin mit den Datenbanken oder welche Auswirkungen NoSQL auf überhaupt Softwarearchitektur hat?
Vorweggeschickt noch, also etwas, was ich sehr stark sehe hier auf der Konferenz, ist halt, dass viele Teilnehmer kommen im Prinzip mit der Frage, welche Lösungen und Lösungsansätze es für ihre konkreten Probleme gibt.
Okay.
Wo sie also einerseits nach Fällen suchen von Nutzern, die schon mal ein ähnliches Problem hatten und wie sie das gelöst haben. Und andererseits natürlich auch sprechen wollen mit den Leuten, die halt tatsächlich diese Datenbanken entwickeln, um da versuchen rauszuhören, für welche Use Cases welche Datenbank besonders geeignet ist. Das ist allerdings etwas, was in der NoSQL-Welt gerade wegen der Vielzahl der Angebote, die es da gibt, etwas ist, was uns schon längere Zeit begleitet, diese Frage und diese Herausforderung mhm. und sicherlich auch noch eine Zeit lang begleiten wird. Und genau da sehen wir natürlich auch den großen Nutzen von solchen Konferenzen, dass eben genau die einen ansonsten unmöglichen Austausch von Erfahrungen ermöglichen.
Ja, okay.
Ja, also was deine Frage gerade angeht, ist es also so, dass ich insbesondere sehe mehr und mehr, dass halt tatsächlich die nicht-relationalen Datenbanken, NoSQL-Datenbanken gesehen werden als Bausteine, die sehr konkret ganz bestimmte Probleme lösen können und die dann in komplexeren Systemen auch sehr gezielt eingesetzt werden können, um bestimmte Teilprobleme sehr effizient zu lösen. Und die Öffnung sozusagen, die da bei den Architekten oder bei den Systemdesignern dahin ist, sich halt solche Lösungen anzusehen und die einzusetzen, anstatt wie in der Vergangenheit einfach nur zu sagen, ich habe sowieso meinen existierenden Stack von Systemen, also ganz unten eine Oracle-Datenbank, darüber ein Hibernate und dann kommt ja. irgendwie ein Java Application Server, hin zu einem, okay, wie muss ich denn meine Komponenten zusammensetzen, um möglichst eine optimale Lösung zu finden. Das ist etwas, was man hier beobachtet und was ich glaube, ein sehr, sehr guter Trend ist, der sich auch in Zukunft dann verstärken wird.
Also insgesamt eher zu weg von monolithischen Datenbanksystemen zu sehr lösungsorientierten Einsatzgebieten. Ja.
Und insgesamt eben zu einer mehr komponentenorientierten Sichtweise auf die Systeme. Okay. Das geht halt einher auch mit der Entwicklung halt, die wir sehen rund um Web-Services oder ja. so, wo diese Komponenten dann eben über Web-Services und ähnliche Schnittstellen miteinander kommunizieren und tatsächlich miteinander agieren, um die Gesamtaufgabe des Gesamtsystems zu lösen.
Okay, ja. Sehr, sehr spannend. Dann, wenn ihr nicht noch was hinzufügen wollt oder noch was loswerden möchtet, würde ich euch nicht weiter vom Essen abhalten.
Natürlich, dass ihr so ein bisschen die Berichterstattung übernehmt. Ich finde das wichtig, dass wir halt auch das Thema NoSQL durchaus mal in die Welt tragen. Und das ist ja ein Podcast durchaus eine sehr gute Sache. Also freut mich ganz besonders, dass ihr euer doch sehr beeindruckendes Equipment, was wahrscheinlich nicht leicht war, hier aufgebaut habt.
Ja, das geht schon.
Und von daher hoffe ich ja sehr, dass wir uns dann nächstes Jahr wiedersehen.
Ja, würde mich auch freuen.
Vielen Dank.
Dann vielen Dank. Ich freue mich auf den Talk später und den gibt es dann natürlich auch als Video. Und guten Appetit. Genau.
Danke.
Tschüss. So, hallo. Der Nächste, der den Weg zu uns gefunden hat, ist der Simon. Erzähl doch kurz was über dich.
Ich bin der Simon, ich komme aus Berlin, ich arbeite an Apache Lucene für jetzt die letzten 6 bis 8 Jahre.
Cool.
Bin Committer seit 2006 und habe mit Shai Benon zusammen die Elasticsearch Company gegründet. Organisiere die Berlin Buzzwords Konferenz in Berlin und ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich beeindruckt hier. Ich bin zwar erst gestern Abend hier eingeflogen,
ja.
Aber was ich bisher gesehen habe, ist echt cool.
Ja, gefällt's dir?
Cool. Die Atmosphäre ist toll, ist gut organisiert, alles passt. Gestern Abend gab es Probleme in meinem Hotelzimmer, 5 Minuten später war alles gefixt. Ja. Super Organisation, ich bin doch beeindruckt. Cool. Wirklich gut.
Das ist schön.
Und auch die anderen Leute, alle, mit denen ich gesprochen habe bisher, sind super zufrieden.
Oh, cool.
Doch,
ist echt das gut. Ja. Wird die Jungs hier sicherlich freuen, die es organisieren.
Zu empfehlen, sag ich mal.
Ja, also ich bin auch sehr zufrieden. Auch das erste Mal dieses Jahr hier, letztes Mal nicht. Mir gefällt es auch prima. Ist eine coole, kleine Konferenz mit guten Themen, gute Leute. Ja, cool. Elasticsearch, du hattest auch einen Talk heute?
Ja, heute Morgen.
Magst du ein bisschen teasern für die Leute, die es verpasst haben?
Genau.
Vielleicht das Video noch gucken
wollen? Ja, guckt euch das Video an. Ich habe dieses Jahr mich entschieden, Introduction Talks zu machen. So wirklich für Leute, die es noch nie gesehen haben.
Ja.
Und wollte aber nicht diese PowerPoint-Karaoke veranstalten. Okay. Und habe mich entschieden, einen Talk zu halten, der ohne Slides.
Okay.
Na, und ich habe was vorbereitet, das ist auf GitHub, das kann man sich runterladen und selber ausprobieren, wo ich eben alle die grundlegenden Features von Elasticsearch in der Demo zeige und alles läuft in Echtzeit und ich lade mir direkt Twitter-Daten runter, die im Moment passieren, alles ist Echtzeit im Sinne von, das passiert jetzt gerade und ich kann mich auch nicht darauf vorbereiten. Ne? Wenn das WLAN kaputt geht, geht mein Talk kaputt.
Ja.
Also
volles Risiko.
Das ist volles Risiko an der Stelle. Was auf der einen Seite natürlich auch eine coole Sache ist, ne?
Ja.
Mein Puls geht dabei auch ein bisschen nach oben. Am Anfang ist immer so ein bisschen, funktioniert alles. Aber es hat alles super funktioniert heute. Es gab total viele Fragen, fand ich. Also im Gegensatz zu anderen Demos, wo die Leute eigentlich eher so sich nicht trauen, einfach mal reinzufragen.
Ja.
Aber das hat ganz gut funktioniert und hinterher habe ich auch gutes Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, ich benutze Elasticsearch schon eine Weile und ich habe trotzdem noch was gelernt.
Okay,
ja, das ist cool. Von dem her war es echt eine super Sache. Doch.
Ja, das ist doch schön.
Von dem her kann ich es empfehlen,
meinen
Talk sich mal auf Video anzusehen.
Und scheinbar ja auch so Live-Demos, ne? Also das scheint ja ganz cool zu sein.
Genau, und vor allem können die Leute auch was mit nach Hause nehmen. Das ist halt, entweder du gehst in einen Introduction-Talk und entweder du kriegst so viel Informationen, dass du überhaupt nichts mehr weißt hinterher. Oder es ist einfach so, dass du das überhaupt nichts mitkriegst. Es ist so basic, dass da überhaupt nichts bei rumkommt.
Also dann auf diesem Marketing-Niveau.
Ja, genau. Und so, wo du dir hinterher so denkst, so, ja, das hätte ich mir auch vom Titel her aus den Fingern saugen können.
Ja, ja, okay.
Und ich wollte was machen, was die Leute mit nach Hause nehmen können.
Ja,
sie sagen können, okay, hey, ich habe mir das angeguckt, das war interessant, ich möchte es auch mal ausprobieren.
Ja.
Und das ist es eben auch. Es ist wirklich, es ist für den Entwickler. Ich erwarte jetzt nicht, dass die Leute von Sales und Marketing jetzt losgehen und sie meinen Git-Repository klonen.
Ja, gut, das muss ja auch nicht sein.
Nee, das ist auch nicht die Audience, aber die Leute, die, ich habe heute schon von jemandem Feedback bekommen, meinte, ja, es funktioniert, er hat sich das geklont und
cool.
Das läuft alles und es macht Spaß und ja, das ist super Erfolg.
Live-Demos haben halt immer auch diesen Charakter von einer gewissen Authentizität, die man da halt ausstrahlt.
Ja, das sind nicht
halt
einfach nur Folien, ne?
Das Beispiel gestern auch von dem Talk von Sean Cripps von Besho, wo er irgendwas vorgeführt hat und der so in die Runde gefragt, also irgendwie sowas so mit Distributed Countern so, die dann irgendwie dann ne, sich wieder mergen und dann, dass da das richtige Ergebnis halt irgendwie so bei rauskommt. Und dann hat er halt irgendwie so in die Runde gefragt, was muss denn da rauskommen, wenn ich den Cluster jetzt wieder heile? So, und dann irgendwie meinte er, kam 19 raus, er drückt auf den Button, es kam 13 raus und er war so verwundert. Und aber dann irgendwie, es hat irgendwie keine halbe Minute gedauert, dann kam halt so ein kleiner Zuruf aus dem Publikum, ja, du hast ja auch da -6 gemacht und da plus so und so, das ist doch 13 und dann, also du hast halt wirklich gemerkt, dass das halt nicht so ein gestagedes, ich probiere hier mal was aus.
Es kann auch mal was schief gehen.
Natürlich,
ne?
kann was schief gehen, aber ich mag das halt wirklich, klar, wenn es natürlich dann gut geht, ist halt cool, aber es ist halt so ein, ist jetzt nicht irgendwie so ein Video, was man abspielt oder irgendwelche Folien. Es ist halt einfach so, man glaubt dem halt einfach, dass er da weiß, wovon er redet und dass das halt funktioniert, was da halt passiert.
Ja, ich meine, ich kann viel auf Slide schreiben, ne? Vor allem, wenn es so eine Introduction ist. Aber wenn man es dann auch mal wirklich sieht, wenn jemand sagt, guck, das ist ganz einfach, dann schickst du da einfach so ein Query hin.
Ja.
Wenn du dann wirklich was hast, wo du es runterladen kannst und das einfach selber ausprobieren. Ja, das ist, halt ist glaube ich, für viele Leute ein super Einstieg.
Ja. Dann ist ja irgendwie die Frage, die sich zumindest mir stellt, Elasticsearch, NoSQL, wo passt das zusammen? Gibt es da sicherlich einen Grund, warum das zusammenpasst, warum du hier bist?
Ich habe vor 2 Wochen auf der GoToCon in Zürich einen Talk gehalten, so ein 10 Minuten Lightning, mehr oder weniger.
Okay.
Der hieß Everything is a Search. Und die erste Slide hatte Using Apache Lucene, doing NoSQL since 2001.
Okay.
Das ist, also dieses ganze NoSQL-Movement, das, als es aufkam, war für mich persönlich nicht so ein großer Aha-Effekt, weil ich mir dachte, so, ja, eigentlich machen wir das jetzt schon seit ein paar Jahren.
Okay.
Genau so. Von dem her passt es da relativ gut rein. Wir haben sehr flache Datenstrukturen, alles, es gibt keine Relation, es ist quasi eine Tabelle, mehr oder weniger, wo die Spalten, die Felder sind und die Zeilen, die Dokumente.
Ja.
Also ein Dokument kann mehrere Felder haben, die auch komplett sparse sein kann an der Stelle. Von dem her passt da unheimlich gut rein in diese ganze Stelle, die ganze Sache. Neo4j benutzt Lucene under the hood.
Okay.
Das sind,
das wusste ich gar nicht, das ist interessant.
Ja, die benutzen Lucene für die Key-Value-Lookups. Lucene ist ein sehr, sehr performanter Key-Value-Lookup-Speicher und sehr stabil. Gut, sehr schöne Lizenz, Apache 2. Gleich, ja. Ist gleich wie Elasticsearch auch Apache 2 lizenziert. 12 Jahre around, ne? Mhm. Also es gibt kaum eine Open-Source-Software, die so erfolgreich ist und schon so lange da.
Ja.
Mal abgesehen von Linux.
Ja, ja, okay.
Vielleicht der ein oder andere Browser oder OpenOffice, je nachdem. Ne? Aber im Library-Umfeld ist es eigentlich fast unique, was Lucene da bietet.
Ja.
Und also von dem NoSQL-Gedanken her passt es perfekt rein.
Okay, ja, aber es ist halt selten, ne? Man hört immer von den ganzen anderen Sachen, React, Mongo, Couch. Elasticsearch schwingt irgendwie immer mit, aber man hat immer das Gefühl, ja, also es ist halt so ein Add-on dazu. Aber ja, es ist ganz interessant, dass du sagst, es ist im Grunde genauso eine NoSQL-Datenbank wie die anderen halt auch.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Das halt, also mein Eindruck ist halt häufig Leute, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben, dass das halt häufig so in diese, ja, dann mache ich irgendwie Volltextsuche mit so und ich brauche keine Volltextsuche, deswegen brauche ich das irgendwie gar nicht. Aber man kann ja schon lange sehr, sehr viel mehr machen als reine Fulltext-Search. Also,
ja, Analytics ist ein großer Anwendungsfall an der Stelle. Oder wie viele Leute, die ich kenne, Lucene auch einfach als eine extrem performante Hashmap benutzen.
Okay.
Ne, also das, wenn du in Java eine Hashmap zusammenbaust, dann ist die bestimmt relativ flott, aber wenn du da irgendwie 40, 50 Millionen Strings reinpackst, dann nicht mehr.
Okay, ja? Und dann halt Lucene, ja?
Genau, und da kannst du einfach einen Lucene-Index bauen und das ziehst du dir in Memory, das ist schön kompakt, das ist super schnell, read-only, perfekt für Multi-CPU.
Okay.
Ja?
Also die Anwendungsfälle sind da breit gefächert im Grunde.
Genau. Es funktioniert halt auch ganz, ganz schön mit moderner Hardware, wenn du dir überlegst, dass viele Datenbanken einfach random writes machen.
Und, ja.
Hast du, wenn du guckst, wie so eine SSD funktioniert, auch eine gewisse write amplification. Ne? Du musst die fragmentieren, delete sind relativ teuer, du kannst sie nur eine Zeit lang machen. Lucene ist ein append-only Store. Wir schreiben nur Files mit einem append. Du kannst nicht siegen auf dem Output Stream.
Ja.
Sobald das File geschrieben ist, ist es geschrieben, fertig. Da pinselt keiner mehr drin rum. Ne? Das ist also write once und read only. Du hast immer Point-in-Time-Snapshots. Und das ist natürlich für moderne Hardware perfekt.
Ja, klar.
Ja, und auch für Concurrency perfekt. Du hast keine Art von Locks, weil es verändert keine der Daten, du hast ja nichts locken.
Das ist halt vor allem ja für schreibintensive Sachen, die sogar auf drehenden Platten noch arbeiten, ja auch gut. Also
richtig,
wenn man einfach sequenziell,
genau,
wenn du streamst, ja, den Kram halt wegstreamen kann. Ja. Ja. Ist ja auch eine gewisse Tendenz. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Datenbanken, die da ja auch ausschließlich Append-Only halt fahren, eben halt um diese, genau, ganzen Vorteile alle auszunutzen. Ja. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was du gerade so aus der Technologiewelt spannend findest, Entwicklungen?
soll ich sagen?
Außerhalb der Bubble von Lucene vielleicht?
Also gerade in der Bubble von Lucene muss ich jetzt noch mal ein bisschen Werbung machen. Oktober letzten Jahres haben wir Lucene 4 released, was eigentlich ein kompletter Rewrite ist.
Okay,
krass. Wir haben extrem viel verändert, kompletter Backwards Compatibility Break. Wir haben einen sogenannten Codec-Layer eingeführt, der dir erlaubt, für pro Feld die Datenstrukturen auszutauschen. Ne? Also wenn jemand wirklich genau weiß, wie seine Daten aussehen, kann man dann ordentlich Performance rausholen. Wir haben enorme Performance-Improvements bekommen dadurch. Viele Leute stellen um von Lucene 3.6 auf inzwischen 4.2.1. 4.3 ist gerade in der Mache und ich hoffe, dass ich heute nochmal einen Release-Kandidat bauen kann. Also ja, wir sind cool. Bleeding Edge hier. Ich kann es nur jedem empfehlen, weil so viele Bibliotheken da drin mit drin sind, die einfach hocheffizient sind für jegliche Art von Text Processing. Jeder, der damit arbeitet oder der viel mit Strings arbeitet, speziell auch, es müssen nicht mal Strings sein. Solange du da das einen Comparator verschreiben kannst und das Ganze in Byte Array packen, funktioniert das. Ja. Ja, Lucene arbeitet seit Lucene 4 auf Bytes und nicht mehr auf String-Objekten. Von dem her sind wir da sehr viel flexibler geworden an der Stelle. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Sehr viele Bibliotheksteile sind standalone, also kann man sich einfach nur die Packages nehmen, da brauchen wir nicht das ganze Ding für benutzen. Gerade und die Implementierung für die finiten Automaten und so weiter. Alles, was man in der Universität mal gehört hat, wo man denkt, ja, alles klar, 1960s, aber das sind bei uns die primären Datenstrukturen und die performen einfach wirklich gut. Ich kann es jedem empfehlen, nochmal reinzugucken.
Okay, also festhalten können wir eigentlich, ne, Lucene und Elasticsearch ist nicht nur eine Volltextsuche, sondern lohnt sich überhaupt mal anzugucken.
Auf jeden Fall.
Löst wahrscheinlich viele Probleme.
Ja,
cool. Vielen Dank,
prima. Simon,
danke.
Und viel Spaß noch.
Jo, viel Spaß.
Ciao. Tschüss.
Ja, der Roland sitzt bei uns. Magst du dich kurz vorstellen, Roland?
Ja, hallo. Ich bin Roland Gudem. Ich arbeite bei YouChoose. Das ist eine Firma aus Köln, die Recommender-Systeme herstellt, entwickelt. Herstellen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Hervorgegangen aus einem Forschungsprojekt der Deutschen Telekom, zusammen mit der Ben-Gurion-Universität in Beersheba in Israel.
Okay.
Schließlich nach Abschluss dieses Forschungsprojekt eben ausgegliedert worden zu einer vollen Firma, zu einem Produkt ausbauen und sowas. Und ursprünglich mit dem Ziel, auch wieder für die Telekom Empfehlungen auszuspielen, zum Beispiel für das Entertain-System, das werden sicherlich die meisten kennen, da machen wir die Empfehlungen für. Aber mittlerweile auch für viele, viele andere Sachen, News, also Zeitungen, Online-Zeitungen, Musik und eben auch Shop-Systeme, also Kundenkauften auch.
Also wenn ich jetzt einen Shop habe, ich könnte dann auf euch zukommen und sagen, ich brauche so ein Recommendation-System und das würdet ihr dann...
Genau, ja. Annehmen. Also vor allem für Shops gibt es so ein Angebot, so ein Software-as-a-Service-Angebot, wo man einfach hinkommen kann, klickt sich dadurch ein paar URLs durch, meldet sich an, kriegt einen Account und kann sich dann da eben seine Empfehlungen in seinen Shop einbinden.
Okay, was ist dein Job?
Das ist schwer zu sagen, was genau mein Job ist, weil wir sind nicht so super viele Leute, wir sind 5 Leute insgesamt und jeder macht von allem, was so anfällt, ein bisschen. Hauptsächlich beschäftige ich mich allerdings mit den typischen Big Data und NoSQL-Fragestellungen. Also wie verarbeitet man möglichst ressourcenschonend die Mengen an Daten, die wir haben, wie speichert man die, wie holt man die wieder ab, was brauchen wir eigentlich tatsächlich, um unsere Algorithmen zu füttern. Und vor allem, wie kriegt man das Ganze gemanagt, also im Betrieb gemanagt mit wenig Manpower. Also das ist eine große Fragestellung bei uns. Also weniger die puren Zahlen, wie viele Daten sind das denn jetzt eigentlich, als vielmehr, wie kriege ich das überhaupt gemanagt mit der kleinen Anzahl von Leuten, die wir haben. Mhm.
Ja. Ja. Also du bist aus gutem Grund hier auf der Konferenz.
Genau,
weil du konkret damit zu tun hast im Job. Okay. Klar,
ja.
Was setzt ihr da für Technologien ein, so im NoSQL-Bereich?
Im NoSQL-Bereich ist das hauptsächlich Cassandra, was bei uns eine Rolle spielt. Es gibt kleinere Experimente, Seitenprojekte mit anderen Systemen. Also man schaut sich immer mal wieder verschiedene MapReduce-Sachen an. Also Hadoop spielt eine Rolle, mehr so im Forschungsbereich, aber ist nicht produktiv. Spark ist da auch noch was, was man sich anschaut. Das ist ein Konkurrent zu Hadoop. Wesentlich kleiner, wesentlich neuer, hat so ein paar Vorteile für unsere Anwendungsfälle. Ansonsten alles eigentlich nur Randerscheinungen. Aber wirklich produktiv, Cassandra ist eine zentrale Komponente.
Okay, ich weiß gar nicht, gab's schon Cassandra-Talk? Ich habe gar nicht genau.
Gerade eben war einer, ja.
Da warst du drin?
Da war ich gerade drin, ja.
Und?
Ja, da ich eben selber sehr viel damit zu tun habe, war es nicht viel Neues für mich jetzt. Aber es ging, also bei Cassandra gibt es eben eine Open-Source-Variante und eine Enterprise-Variante. Mhm. Hier ging dem Talk ging's jetzt eben um die Unterschiede zwischen den Varianten. Da wir nur die Open-Source-Variante nehmen, war schon noch ein bisschen was drin, was ich mitnehmen konnte.
Ja.
Ja, genau. Also war ganz gut.
Und sonst so an Talks gestern, heute, irgendwas Spannendes, besonders Spannendes für dich dabei gewesen?
Ich fand, alle Talks, die ich gesehen habe, waren gut. Besonders interessant fand ich von Sean Cripp, der Talk über die konvergierenden Datenstrukturen, der war sehr gut. Hatte auch technisch ein bisschen mehr. Die anderen, die waren alle also relativ abstrakt noch, sage ich mal.
Ja, wobei Sean ja auch sehr abstrakt angefangen hat mit den mathematischen Grundlagen und dann aber dann doch relativ schnell ins Konkrete abgetaucht ist, was ich einen ganz guten Spagat fand, zu kombinieren mit der Live-Demo dann auch noch,
hatten wir ja schon. Das war ganz cool,
den habe ich auch gehört. Ja, und das zweite Highlight, fand ich, war der Talk über NoSQL in der Telco, im Telco-Business. Ja. Da war jetzt technisch nicht viel drin, aber der Speaker, dessen Namen ich leider vergessen habe, der war wirklich
den sehr, Nachnamen kriege ich jetzt auch nicht hin.
Nee, aber der Vorname war Mahesh.
Ja, den wollten wir leider auch, also wollten wir auch haben, der ist leider schon abgereist.
Ja. Und er war ein bisschen im Stress wohl.
Ja.
Das hat nicht mehr geklappt, schade.
Aber der war wirklich gut, also den haben wir ja beide auch gesehen und einfach...
Das war gut,
toll vorgetragen.
Das war so eine Battle-Story quasi.
Ja, genau.
Wie ist ihr Weg von irgendwie klassischem SQL-basierten Java-Anwendung hin zu irgendwie reiner Erlang-Anwendung mit NoSQL? Das war sehr spannend.
Ja, und auch welche Rolle nicht technische Sachen haben. Also kommt ein neuer CFO und man kann seine ganze Lösung wegwerfen.
Dieser organisatorische Impact auf diese Technologieperspektive.
Ja, echt gut. Dabei dann bei der Gelegenheit vielleicht nochmal die Frage an dich, Roland. Ihr seid ein kleines Team. Mhm. Gestern die Keynote von Martin Fowler mit Ease of Development und NoSQL. Inwieweit spielt das bei euch eine Rolle?
Vor allem, weil du gerade Big Data sagtest. Also
beide Punkte quasi, er sagte, dass es ein Entscheidungskriterium ist. Ist das aus deiner Erfahrung wirklich so, dass es die Entwicklung leichter macht?
Bei der Entwicklung würde ich sagen, ist es kein großer Unterschied. Weil man braucht für beide Sachen einfach Know-how. Mhm. Ja, also ob du jetzt dich mit NoSQL auseinandersetzen musst, kennen musst, wie du da deine Daten anordnest, was du brauchst, was du machen musst, oder ob du das in einer SQL-Datenbank machst. Das macht letzten Endes keinen Unterschied.
Okay.
Wo es einen wirklich großen Unterschied macht, ist der Betrieb.
Ja.
Wenn man bestimmte Anforderungen hat, wie zum Beispiel Hochverfügbarkeit. Also man sagt, hier darf aus Vertragsgründen oder sowas, Service Level Agreements, wir müssen, weiß ich nicht, 99,99999999.
Da bist du schon bei S3 gelandet mittlerweile.
Prozent Availability haben oder sowas, dann bist du einfach mit SQL irgendwann an den Grenzen.
Ja, okay.
Wenn du dich selber um so Sachen wie Sharding kümmern musst oder um Reporting, was passiert, wenn ein Server ausfällt, Datenmigration, das ist einfach ein verdammt hartes Thema. Und mit genau diesem Thema setzt sich ja zum Beispiel Cassandra oder eben auch RIAC sehr intensiv auseinander und haben das im Prinzip automatisiert und automatisch gelöst.
Okay.
Und wenn man jetzt ein kleines Team hat, das wo man auch nicht rund um die Uhr arbeiten möchte und da sein möchte und sagen muss, okay, wenn jetzt nachts der Server ausfällt, dann muss innerhalb von einer Stunde einer reagieren und aufstehen und dafür sorgen, dass das alles wieder in Gang kommt und gucken, dass das alles wieder richtig ist. Mhm. Dann braucht man eben was von Haus aus mehr mitbringt, mehr Unterstützung mitbringt. Deswegen vor allem Operations, würde ich sagen, haben die NoSQL-Sachen für uns jetzt, für unseren Anwendungsfall, den meisten Impact.
Okay.
Ja, interessant. Ja, den Punkt hatten wir bisher noch nicht so und auf der Konferenz habe ich das so auch noch nicht gehört. Das ist ein ganz interessanter Punkt auf jeden Fall, dass es vor allen Dingen im Betrieb dann einen Vorteil macht.
Ja, also
ich fand halt diese Story so geil, die die Peschel-Jungs gestern Abend bei dem Meetup nach den Talks auch nochmal aufgegriffen hatten, dass es halt Kunden gibt, die irgendwie nach 2 Tagen erst gemerkt haben, dass 13 von 40 React-Nodes irgendwie down sind und das, gut, es gab natürlich dann eine Lücke im Monitoring, was die Server halt angeht, aber sie haben halt auf das Geschäft halt keinen Impact gemerkt so und das ist schon, das ist halt schon Wahnsinn, ne? Also unter Umständen halt sogar eine Lösung zu haben, wo halt selbst bei so einem radikalen Serverausfall, da man das irgendwie zwar mitbekommt, aber sich dann am Montag drum kümmern kann,
ja, ist schon cool.
Ist schon was ganz anderes.
Also gerade wenn man so ein kleines Team hat, ne, dann ist halt alles irgendwie super wichtig. Für wenig, also für viele Dinge bleibt wenig Zeit. Dann muss man die halt so gut wie möglich wegoptimiert bekommen. Okay. Das heißt, ihr macht wahrscheinlich auch viel Automatisierung dann.
Genau. Ja.
Was setzt ihr da so ein?
Das kommt ein bisschen auf die Sachen an, die wir automatisieren. Also wir versuchen möglichst ein kontinuierliches Deployment hinzubekommen, also möglichst oft unsere Software neu ins unseren Service neu zu installieren, neu aufzusetzen, die nächsten Versionen reinzubringen. Das fängt an mit Kopplung von den Source-Control-Systemen, da benutzen wir Mercurial und da sind dann Hooks, die zum Beispiel checken, ist das irgendwie mit Jira abgeglichen, welche Version gehört das denn jetzt eigentlich rein, soll man überhaupt an dem arbeiten, wo man gerade dran arbeitet. Dann Jenkins, um Build-Jobs zu triggern. Sonar, um zu überprüfen, wie so die Qualität von dem Ganzen ist. Asgard, ganz wichtig, ist eine ganz wesentliche Komponente bei uns. Asgard ist ein Deployment-Management-Tool oder ein Cloud-Management-Tool von Netflix.
Für AWS.
Für AWS, genau. Ja, mit dem man eben Autoscaling hinbekommt und eben auch dafür sorgen kann, dass genau die Software, die man gerade haben will, deployed wird und die Maschinen laufen, die man haben möchte. Das managen wir über Asgard und das damit, also das ist nicht ganz automatisiert, aber schon sehr nah dran.
Okay.
Also, dass man noch in einer Webseite einen Mausklick machen muss und dann läuft eine, weiß nicht, 5 Minuten später das neueste Release.
Das geht ja gerade noch.
Ja, genau.
Und euren Cassandra-System, wie ist das auch irgendwie automatisiert? Gibt es da, begünstigt das die Automatisierung? Wie ist das so von dem Aspekt?
Bei dem Cassandra-System sind wir gerade dabei, das zu automatisieren.
Ja.
Im Moment ist das halb automatisiert auch. Also es ist auch in dieses Asgard-System mit eingebunden. Es gibt verschiedene Konzepte bei diesem Asgard, zum Beispiel, dass man eine Maschine ersetzt, sobald sie einen Health-Check nicht mehr besteht.
Okay.
Das machen wir für einige unserer Komponenten, aber für Cassandra eben nicht, weil uns das dann, also Cassandra ist sehr zentral in der ganzen Geschichte und da einfach mal einen Knoten auszutauschen, weil ein Health-Check nicht geklappt hat, das kann ja viele Gründe haben.
Ja.
Das muss ja nicht unbedingt der Knoten sein, der da Mist gebaut hat. Da kann ein Netzwerk weg sein, da kann alles Mögliche sein.
Gasspitze oder sonst irgendwas.
Wie auch immer. Und mit den meisten Sachen kommt Cassandra selber wieder ganz gut zurecht und fängt sich dann irgendwann wieder und dann läuft es auch wieder. Also da ist es so eingerichtet, dass wir erstmal nur eine E-Mail kriegen. Hier, schau mal auf den Knoten, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber Asgard macht noch nicht selber irgendwas.
Okay. Ich glaube, das ist aber allgemein ja schwierig, ne? So Datenbank oder datenzentriertes Ding wirklich voll durchzuautomatisieren, ist, glaube ich, immer schwierig. Das ist egal, was das für eine...
Ja, vor allen Dingen, wenn es gleichzeitig eigentlich selber viel automatisiert, um Datenausfälle zu vermeiden. Ne? Wenn man da so von außen reinfuscht, vielleicht schießt man sich da eher ins Knie.
Ja.
Genau. Wir setzen da allerdings bei Cassandra noch ein anderes Tool von Netflix ein. Das ist Priam. Das ist ein Co-Prozess zu Cassandra, der sich um Backups und Restoren von Backups kümmert und eben auch darum kümmert, was passiert, wenn ein Knoten ersetzt werden muss.
Ja, okay.
Also wenn tatsächlich einer tot ist. Und wir benutzen das auch, um den Knoten zu ersetzen, aber eben nicht automatisch.
Okay.
Sondern wir gucken dann immer noch manuell drauf, muss er jetzt ersetzt werden? Ja, nein. Und wenn ja, dann sagen wir dem Priam eben wieder, also ist nochmal ein Knopf drücken und dann legt Priam los und ersetzt
okay, diesen Knoten. Okay, aber der Teil ist dann auch automatisiert an der Stelle?
Mehr oder weniger. Also
okay.
Auch da ist es bisher noch nicht so, dass die Backups automatisch wieder in diesen Knoten eingespielt werden, was nicht unbedingt nötig ist auch, weil da auch Cassandra eben sowas schon selber machen kann. Es geht nur sehr viel schneller, wenn man die die Files einfach schon mal auf die Maschine gelegt hat und sowas. Das kann Priam eben ein bisschen beschleunigen. Da arbeiten wir gerade in unserem Testsystem eben dran, das so hinzukriegen, dass man den ganzen Testcluster zum Beispiel nachts runterfahren kann, morgens kommt man wieder hin und der wird automatisch wieder gestartet, wenn der erste im Büro ankommt. Dass er dann funktionierende Testumgebung vorfindet.
Ah, cool.
Ja, also das ist bei unserem Testsystem im Moment schon so für alle Komponenten bis auf Cassandra. Cassandra läuft immer durch. Ist natürlich ein Kostenfaktor.
Ja, klar.
Und wenn man das einfach die Hälfte der Zeit ausschalten kann, dann kann man schon wieder Geld sparen.
Das stimmt.
Cool.
Ja.
Dann vielen Dank, Roland.
Ja, nichts zu danken.
Und viel Spaß noch.
Viel Spaß. Danke.
Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
Ein neuer Gast hier bei uns auf den Sitzwürfeln, der Waldemar. Waldemar, erzähl doch mal kurz was über dich selbst, damit die Hörer dich kennenlernen.
Also, ich schreibe gerade meine Master-Thesis bei AdCloud. Geht vor allem um so Recommender-Sachen. Nebenbei, weil wir halt irgendwie angefangen haben, irgendwie ganz viele Daten zu sammeln und sowas, habe ich auch so ein bisschen mit, also da es ja hier NoSQL ist und so, ne? Der interessante Part, den ich da mache, ist eigentlich, dass ich so ein bisschen unsere Hadoop-Geschichte so ein bisschen betreue und da irgendwie mich so ein bisschen darum kümmere, dass unsere Mathematikerin da so ein Hive-Interface hat, auf dass sie dann in diese, wie viel sind es, 4 Terabyte an Daten, die wir irgendwie so in unserem Moving Window haben, irgendwie queryen kann.
Okay, cool. NoSQL Metas-Konferenz, soweit dein Eindruck?
Waren so ein paar Sachen dabei, die interessant für mich waren. Also ich meine, ich glaube, die Keynote fand einfach irgendwie jeder cool.
Ja, ich habe auch bisher nichts anderes gehört.
Es zieht sich aber auch durch. Also da kommt der Martin Fowler daher und sagt, ja, lass uns doch mal irgendwie das hier in aggregated databases und die Graphen reinsortieren und alle reden sofort davon. Der war super cool. So ad hoc. Ich fand den Vortrag über Apache Drill sehr interessant.
Okay. Worum ging es da?
Apache Drill, das ist so, ja, die optimieren eigentlich genau auf diese Ad-Hoc-Geschichten.
Okay, also das, was Hive macht, ja. Hive ist, erklär doch mal ganz kurz, was Hive ist. Das ist wahrscheinlich eher was nicht
jeder, also, der ich weiß. Hive baut auf Hadoop auf. Hadoop ist ja so, ne? Ich stelle ganz viele Rechner auf und mache da irgendwie über MapReduce da meine Daten her. Und Hive ist quasi sowas wie ein SQL-Interface dafür. Also du musst dann nicht mehr eigene MapReduce-Jobs schreiben, sondern du schreibst halt wirklich sowas, was ziemlich nah an SQL ist. Und das übersetzt das aber wiederum in so MapReduce-Jobs. Das macht dann irgendwie einen Execution-Plan und dann können da x MapReduce-Jobs rausfallen, also auch mehrere Iterationen, also mehrere von diesen, also so ein Job kann ja irgendwie aus mehreren Mappern und mehreren Medusern bestehen, die dann so Stages bilden und sowas.
Und Combiner.
Genau, und Combiner und was es da noch alles gibt. Ich beschäftige mich damit ja auch erst seit eigentlich.
Ist es schon, nein,
also ist ich, eine große ich weiß, Welt. Ich weiß ungefähr seit 3 Monaten, dass es sowas gibt.
Okay. Aber du benutzt es auf jeden Fall aktiv, ne? Also so ist schon so, dass es entwickelt irgendwas damit gerade.
Na, also nicht direkt da drauf.
Ja.
Sondern, aber es ist halt, ab und zu muss ich da halt mal dran und mir so ein paar Sachen ausrechnen lassen. So, keine Ahnung, count mal den Kram für den letzten Monat oder wie viel Unique User hatten wir im letzten Monat, und wenn du das über ein paar Terabyte an Daten machst, dann musst du halt irgendwie mal gucken.
Okay.
Und aber das geht so.
Okay. Und Apache Drill ist im Grunde das sowas wie Hive, nur anders.
Oh Gott. Jetzt habe ich natürlich die ganzen Details irgendwie schon wieder vergessen.
Für Details haben wir auch nicht so viel Zeit.
Also genau.
Mal so grober Überblick rein.
Die Management Summary.
Die Management Summary ist, also Hive macht halt eigentlich nur so ein, ich würde jetzt mal salopp sagen, so ein SQL-Interface hauptsächlich, was halt einfach nur die Daten bereitstellt. Und diese Apache Drill basiert irgendwie, ist dann quasi die Open-Source-Implementierung von Googles Dremel. Und
da gab es letztes Jahr, glaube ich, einen Talk zu,
okay,
wenn ich mich nicht ganz irre, von Google. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, welche Tricks die benutzen. Aber es ist halt so, versuchen da Sachen irgendwie ein bisschen näher zu bringen, sodass die Ad-Hoc-Sachen halt wirklich irgendwie jetzt mal in Sekunden gehen und nicht irgendwie doch du eine halbe Stunde oder Stunde da sitzt, bis dann deine Hive-Query durchgeht.
Also quasi Hive macht irgendwie die Benutzung einfacher, weil du nicht direkt mit dem Hadoop-MapReduce Kram zu tun
genau,
hast.
Du kannst halt,
und Drill ist dann jetzt dann nochmal, also ähnliches Query-Interface, nur dann jetzt nochmal optimierter in der Ausführungsgeschwindigkeit.
Also genau, um für halt Ad-Hoc-Sachen. Für
wirklich Ad-Hoc-Sachen machen zu können, ja.
Mhm. Also nicht weniger Battery. Also sie meinten auch so, wenn du Queries hast, die relativ stark eingeschränkt sind, ne? Also ich brauche nur irgendwie diese drei Felder aus diesem Datenbereich und dann irgendwie vielleicht nur einen Counter drauf oder irgendwie sowas. Also je mehr du dich einschränkst auf, ich möchte eigentlich wirklich so Drill-Down einen spezifischen Wert haben, umso schneller wird das.
Ist ja auch ein klassischer Anwendungsfall auch so für so die Sachen, wo normalerweise relationale Datenbanken stark sind oder wo die Stärken zugesprochen werden, so Reporting-Sachen, du willst irgendwie ad hoc mal wissen, welches Produkt denn wie verteilt im Monat, wie gekauft wird oder so ein Kram. Das ist dann, geht dann vielleicht so ein bisschen mehr in die Richtung.
Jo. Ja. Aber die sind halt leider noch nicht so weit. Also nee, ich stand da, so haben das erzählt und dachte mir so, das will ich haben. Ja, wir haben gerade erst angefangen.
Schade, okay. Aber es ist, geht auch in diese Richtung. Also diese Domäne wird auch angegriffen.
Ja, gut. Ich habe auch gerade kurz mit einem vom Impala, von Claudia gesprochen, der meinte, die haben Impala, was irgendwie eigentlich das Gleiche ist und das Gleiche erreichen will.
Claudera ist Hadoop
genau,
die lizenziert sind, quasi.
Okay.
Ja.
Genau, da werde ich dann auch irgendwie mal nach googeln und gucken.
Okay, ja. Ja, und zur Konferenz an sich, du hast also über was für NoSQL-Technologie nur einsetzt, haben wir jetzt schon besprochen. Hast du irgendwie Probleme lösen können oder bist du irgendwie weitergekommen jetzt durch die Konferenz?
Ich habe auf jeden Fall eine Menge interessanten Input. Vor allem, es gab auch so ein paar Talks, die immer so ein bisschen, wenn die so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ne? Also keine Ahnung, wir wollen das irgendwie schnell kriegen und wir benutzen Tricks A, B und C. Dieses Power-Drill-Vortrag da, der war irgendwie super cool, weil der irgendwie angefangen hat, so sehen unsere Daten aus, wir wollen eigentlich das da drauf und dann, wie kriegen wir das jetzt schnell? Und dann ist es eigentlich alles so, du willst die Daten einfach nur kleiner kriegen, ne? Du musst es zusammenschrumpfen, wie es geht. Und der hat halt die ganzen Tricks da aufgezählt und die gehen halt wirklich runter auf, Ints sind mir noch zu groß, ne? Ich weiß irgendwie, keine Ahnung, diese Domain habe ich nur 2 Werte, also reicht mir auch ein verdammter Byte oder noch weniger, ne?
Okay.
Und also jedes Bit zählt quasi. Und das war einfach irgendwie interessant, mal zu sehen, so das sind die generellen Werkzeuge. Und weil, ich meine, ist dann irgendwo, jeder kocht mit heißem Wasser, wie es so schön heißt, ne? Also
nur mit Wasser wird gekocht, oder wie heißt das?
Es ist ja dann auch irgendwann heiß, wenn es gekocht wird.
Genau. Ja, aber irgendwann, ein bisschen Einblick zu bekommen, mit dem die anderen so arbeiten. Und
richtig.
Also was vielleicht auch nicht funktioniert hat, das finde ich ja dann manchmal auch spannend, also diese Ausschlusssachen.
Ja, genau.
Also das haben wir gedacht, dass es cool war, aber eigentlich doch nicht so cool. Und stattdessen hat das besser funktioniert.
Vielleicht sogar noch interessanter oft, als das hat geklappt, ne? So Dinge, okay, in die Richtung sind wir gelaufen, hat aus den Gründen nicht funktioniert. Also das finde ich halt ebenso spannend.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall was auf der Konferenz, wo dir geholfen hat. Also so ein bisschen Eindrücke von Problemlösungen zu kriegen.
Vor allem ist ja auch ein riesen Kosmos da draußen irgendwie.
Ja.
Und du kannst halt hier so auch vor allem mit irgendwie hier und da mit Menschen reden, ne, die das irgendwie ein bisschen benutzt haben und dann hörst du halt so ein bisschen so, was raus aus der Ecke sind, die irgendwie ein bisschen cooler und da und das und so ein bisschen. Aber ich muss das auf jeden Fall für mich nochmal sortieren. Also
okay. Ein paar Videos noch nachgucken, ein paar Talks noch nachschauen.
Ja, ist ja auch mal ein bisschen viel, ne? Auf so einer Konferenz sind viele Eindrücke, die man kriegt.
Was ist denn noch gerade so bei dir technologisch spannend? Was beschäftigt dich auf der einen oder anderen?
Muss nicht nur NoSQL sein und was?
Muss nicht nur NoSQL sein. Also in Bezug auf diese NoSQL-Sachen gibt es nachher auf jeden Fall noch einen Talk, irgendwie, wo es um Reporting mit Hadoop geht. Da wir irgendwie bei uns die Reporting so ein bisschen umstellen wollen und ich so ein bisschen der Hadoop-Guy bin, wollte ich da auf jeden Fall mal hin und irgendwie mal anhören, wie das denn da so aussieht. Keine Ahnung, technologisch. Wir machen gerade irgendwie einen Clojure-Workshop.
Okay, wann ist der?
Hint. Ist es, ich kriege immer das Datum falsch. Ich glaube, der
22. Mai ist es, glaube ich.
Ich bin furchtbar.
Zufällig haben wir da Insider-Informationen.
Genau, was heißt also, der findet statt wo?
Der findet statt bei AdCloud.
Ja.
Geht los um 17 Uhr. Wir haben auch irgendwie ein paar, wenn man da, also man kann sich da anmelden auf dev.adcloud.com.
Okay.
Ist unser Blog und da kann man sich dann den Artikel finden und darunter findet man auch einen Link.
Okay.
Kann man dann draufklicken, sich registrieren. Ich muss nach der Konferenz mal schauen, wie viele Leute sich schon angemeldet haben. Gab es ein paar, die Interesse daran hatten.
Okay, und das ist so ein Einsteiger, Fortgeschrittenen?
Ja, genau.
Was ist das so Thema?
das ist so die einzige Voraussetzung, die ich mitbringen muss, ist, du hast mal programmiert.
Okay.
Auch nicht funktional und nix. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Das ist so mein erster Workshop und wir haben uns ein Limit von 2 Stunden gesetzt. Mhm. Und du kannst halt, wenn du da ist ein Workshop jetzt, ist es auch ein bisschen hands-on, ne?
Ja,
das
heißt, klar.
Wir wollen Leute irgendwie ans Coden kriegen. Wir werden halt versuchen, so eine halbe Stunde so ein paar Patterns vorzutragen, ne? So definierst du Zeug und so machst du eine Funktion und so ungefähr führt das aus und so aus die Syntax zu lesen. Und dann hier ist dein Projekt, das, da haben wir was angefangen. Wir werden irgendwie Cornwall's Game of Life irgendwie implementieren.
Der Klassiker.
Ja. Der Klassiker ist halt einfach, ne? Simple Problemdomain, kriegst du in 5 Minuten erklärt, was man da beachten muss. Und genau, wir haben halt so ein Grundgerüst fertig, dass du halt schon mal interaktiver siehst. Das heißt, wenn du deine World da zusammengebaut hast, dann kriegst du auch ein kleines Fenster, wo dann irgendwie so ein Gitter drauf ist und lebendige cool. Zellen sind weiß und tote sind schwarz. Und wenn du an deiner Welt was ändert, dann aktualisiert sich das automatisch. Mhm. Und hast du schon mal so ein bisschen was Interaktives und kannst halt loslegen. Und genau, wie gesagt, nach der ersten halben Stunde wollen wir auch, dass die Leute loslegen.
Cool.
Und bin mal gespannt, was da so rauskommt.
Ja, super. Also 22. Cool. Mai, alle, die Clojure mal ausprobieren wollen.
Ab zur iCloud.
Genau.
Ab zur iCloud.
Super.
Gut, vielen Dank,
Valdemar, und
viel Spaß noch.
Vielen Dank.
Ciao. Tschüss.
So, this is our first English-speaking guest, Sean Cripps. Maybe you can say a few words about yourself.
Sure. I'm a software engineer. I work for Basho Technologies. We make React, which is a distributed NoSQL database thing. It's used by big enterprises and small startups and it's open source and also has a paid version. And we work on some really exciting distributed systems problems.
Okay, cool.
And I also heard you're a very distributed company as well.
Yes, we are. We have engineers all over the United States, several in Europe, and as well as offices in Japan and London. In addition to several offices in the United States.
But you also do the engineering distributed, or is it just sales offices or?
Yeah, so we have, of course, salespeople everywhere, but our engineering is also distributed. We do have offices, but most of our engineers don't go into the offices to work. They come to the computer in their home or wherever they like.
I think it's really amazing to see such a distributed thing, organization wise.
And working so well.
Yeah.
Yeah.
Yeah, it's been really interesting how well it has worked. I have heard it said that companies reflect, their culture reflects the technology that they build, and vice versa. And in that way, we do. Our product is distributed. Our company's distributed.
Yeah.
So any advice you can give to companies who want to distribute more or have the need to distribute their organization?
Yeah, it takes a lot of trust in your employees, but it also you really need to find highly motivated individuals who want to be there, and who also are seeking out those sorts of flexibility to have the lifestyle that they want, but also to work hard and be proud of their work. And then it comes down to making sure that you have communication lines. So we in Basho we have a dozen ways to communicate with one another. We have a HipChat server for text chat. We use Skype for one-on-one conversations. We have, interestingly, a voice chat server called Mumble, which is often used for gaming, right? We use that for our big meetings because we found that Skype and some of the other hosted teleconferencing products fall down. Yeah. But then if we're doing a formal presentation, we'll use GoToMeeting or something. So there's a wide array of tools that we use. Of course, email, obviously, Twitter, and we have Yammer for the news things around the company.
Okay.
So there's a wide array of ways for people to communicate, and they can choose. They can choose the ones that they want to participate in.
Okay.
But generally, we're much more communicative than people might be in an office because
you have to.
Yeah.
Cool.
Yeah.
And since we are here at NoSQL Matters, what did you like so far? What have you seen?
I think these events are great for bringing all kinds of different perspectives together. And it was nice to see again from Martin Fowler's keynote a nice overview and a high-level worldview of the NoSQL space and how they're actually not that similar, although they're some of them are tackling similar problems.
Yeah.
And then just to see also how, especially how people are putting these things into production and for real use cases. I think like for a long time it was, oh, here, I wrote this, you know, database on a weekend. It's kind of cool. But now, you know, it's been a number of years and we actually have people, you know, betting their businesses on this.
Okay.
And that's really exciting.
Okay, cool. Yeah, what do you think about NoSQL in general? How is the direction of the development of all this technology in your point of view?
I think we're, you know, as I said, there people are putting it in production.
Yeah.
I think that we're starting to see the technology mature and go beyond the sort of narrower use cases than what we saw early on. On the other hand, you know, they're still like the best at that one use case that they, you know, focused on. So I think that, you know, there's less organizational fear of these new technologies.
Okay.
Maybe partly because they're not as new anymore.
Yeah.
But we're also seeing the ability for them to be sold to companies as well as like be open source and adopted in, you know, side projects and other open source products. So it's, I think that trend is going to continue. I don't see anybody supplanting, you know, the big relational database companies anytime soon.
Yeah.
But I do see just a general more acceptance of, I don't need to put all of my responsibilities into one system.
Yeah.
I can pick a system that will work for me for this use case that is problematic in a relational database.
At the polyglot persistence.
Right, thing. For polyglot persistence.
Yeah.
Yeah.
Yeah. What else is on your mind technology-wise these days? What are you interested in working with? Would like to work more with, maybe?
Yeah. We do a lot of... I mentioned we're a distributed systems company primarily. You know, our product is React as a distributed database. But we're generally interested in distributed systems problems. So we're looking at creating new types of distributed systems for various uses. I'm interested in particularly having a strongly consistent alternative to React, because React is eventually consistent, you know, sort of lazily propagating updates. But the strongly consistent systems always make sure that there's, you know, a strict ordering of updates. And they present a different set of problems than the eventually consistent system, which is focusing on availability. So I'd like to look into that. But I'm also interested in making what I gave in my talk NoSQL. Yeah. here at NoSQL Matters, I talked about data structures that converge in an eventually consistent system without intervention. And so the nice thing about that is that even though there's no strict ordering of updates to those data structures, the person using them can treat them as if they were consistent.
Yeah.
And without worries that if I change something, then it will become inconsistent later.
Yeah. It has always been some sort of a fear that you have an eventual consistent system, the developer has to care much more about how do I deal with it, and which is something new compared to traditional relational databases. And I think it's very important that there is more work like that out there to think about how can we put the thing back into the database system or whatever, and
yeah, at least to support the developer
or give better tools to deal with those problems, and that the wheel has not be reinvented to be reinvented all the time over and over again, and it's not a simple thing to do. And
an interesting point I think to bring up is that you know, there may be a lot of fear of eventual consistency just from lack of understanding.
Mm. Yes.
But what happens is most time people are running a system that's eventually consistent or potentially inconsistent, and they don't even know it.
Yeah, like asynchronous MySQL replication, for example.
Right, or putting a memcached as part of your web application to store things that take too long to load from the database.
Even better, from the keynote from Martin Fowler, where he said nobody really makes a big transaction for a user.
Right.
But only for updates. So in the end, you don't have these consistency guarantees anyway in a current system. So I think it's better to make it more explicit what you're dealing with.
Right.
And not this implicit thing. Yeah, it's sometimes consistent, it's good. Sometimes not. But we have transaction. Everything is fine. But yeah, it's the cake is a lie.
I think that's a good way to put it.
Yeah.
Or rather, you've been eating this different cake. You just didn't know it.
Yeah. Yeah. Cool.
Any question? Do you want us to tell us something else? Something else on your mind? No, not really.
Not really.
Okay. Yeah. Thanks a lot.
Yeah. Thanks, and enjoy the rest of the conference.
I will. Thank you.
Yeah.
Bye bye.
Thanks. Der nächste Gast hat sich zu uns verirrt, der Gerion, ne? Ist der Name.
Genau.
Kein Speaker, ein Gast, was prima ist. Und,
ein Gast zu Gast sozusagen.
Ein Gast zu Gast. Magst du ein paar Worte zu dir sagen, dass die Hörer dich kennenlernen,
was du so machst? Okay, ich bin der Chef der IT bei Finanzen 100. Wir sind eine kleine Bude hier in Köln, machen Finanzinformationssysteme, Börsenkurse und Finanznachrichten. Hört sich erstmal vielleicht nicht so spannend an. Kommen aus der OnVista-Ecke, ist ja auch eine bekannte Sache in Köln, vielleicht eins der größeren Finanzportale, und wir gehören jetzt zu Tomorrow Focus,
okay,
zu denen auch der Focus Online gehört, das kennt bestimmt der ein oder andere, und für die machen wir unter anderem auch Apps.
Okay.
Also wir haben uns so eine App-Schmiede innerhalb dieses Tomorrow Focus Border Digital, zu dem wir gehören, irgendwie entwickelt.
Und wie viele Entwickler habt ihr?
Ich habe jetzt 6 Leute in meinem Team.
Mhm. Cool. NoSQL, du bist ja auf der NoSQL Matters. Was spielt NoSQL da für eine Rolle bei euch?
Also noch keine so eine richtig große, aber in der Zukunft stelle ich mir vor, dass das eine größere spielen wird.
Ja.
Also wir haben gar nicht so ein toll kompliziertes Datenmodell. Wir speichern im Moment das noch ganz klassisch irgendwie alle unsere Sachen, die wir haben, in MySQL, und wir machen jetzt so die ersten Gehversuche in Redis in die Richtung. Da habe ich letztes Jahr mit angefangen, als ich hier war. Und habe ich Sebastian eben schon gesagt, seinen Talk und den von Timo letztes Jahr gehört hat, der hat mich stark inspiriert, mal Redis mal ein bisschen tiefer reinzugehen, cool, und zu gucken. Und also mittlerweile ist das so ein bisschen so immer ein Ding, was wir im Hinterkopf haben, wenn wir an was Neues denken, machen wir das relational sozusagen in dem Kram, den wir schon haben, oder gehen wir in eine andere Richtung, probieren wir mal was Neues aus. Und das werden wir auch in der Zukunft weiter verfolgen.
Ja, okay. Also im Grunde auch bei euch sowas, so, also irgendwie der Tenor jetzt von vielen, mit dem wir jetzt schon gesprochen haben, nicht nur kompletter Schwenk, sondern einfach noch zusätzlich unterschiedliche Systeme einsetzen.
Ich glaube, das gibt's ganz wenig, oder? Dass sie so von jetzt auf gleich so sagen, wir ziehen komplett weg von irgendeiner...
Ja, nicht nur von jetzt auf gleich, sondern es ist halt irgendwie auch bei keinem das Ziel gewesen.
Nee, ja, genau, Gefühl, ne? Wollte ich sagen. Also es ist jetzt, stimmt, jetzt auf gleich ist natürlich das falsche Ding, aber so komplett umziehen, das ist irgendwie eher selten.
Schon gar nicht zum Selbstzweck. Also die meisten stehen ja wahrscheinlich so wie wir da, die haben ein funktionierendes System.
Genau.
Ob das jetzt super toll ist oder nicht, sei ja mal dahingestellt.
Aber läuft.
Es läuft irgendwie, und dann musst du halt gucken, wo sind die Pain Points. Also oder wo gibt's was Neues, was man vielleicht einfach mal ausprobieren
will, was passt vielleicht zu einer neuen Anforderung, zu einem neuen Feature, zum neuen Produkt.
Ja. Okay, und Redis ist da im Moment das, wo ihr am ehesten mit experimentiert.
Wo wir jetzt mal ein bisschen mit experimentieren, ganz genau. Und React ist zum Beispiel so ein Thema, was ich auf jeden Fall auf der Agenda habe, wo ich mich auch nochmal tiefer mit beschäftigen möchte. Habe ich zugegebenermaßen noch keine großartige Erfahrung. Aber das ist zum Beispiel so eine tolle Gelegenheit hier. Die Kollegen von Xing, also Kollegen in Anführungsstrichen, gehören halt auch zu diesem großen...
Die Leidensgenossen.
Die gehören halt auch zu dem großen Border Digital Universum, zu dem wir ja auch gehören. Also ich sage jetzt einfach mal Kollegen.
Ja, ja.
Die kennenzulernen, da habe ich dann natürlich wieder die Gelegenheit genutzt, da mal die Kontakte zu knüpfen. Und vielleicht habe ich dann eine Gelegenheit von denen, die haben ja gerade erzählt über ihre Migration von MySQL zu einem RabbitMQ React-basierten System.
Ja.
Vielleicht kann ich davon ein bisschen partizipieren und mir von denen ein bisschen was Know-how abzapfen.
Ja, ist halt immer praktisch, wenn man von Leuten das hört, die das irgendwie schon eingesetzt haben, die Migration schon gemacht haben, dass man nicht alles nochmal von vorne lernen muss. Und klar, wenn es zur selben Unternehmensfamilie gehört, umso besser.
Sollte das eigentlich leicht sein.
Genau. Ja, das stimmt. Ja, ja. Wo ist da Redis so dann der Einsatzzweck? Auf welcher Ebene wird das bei euch verwendet oder wo hast du das angeguckt?
Also die eine Sache, wo wir, das haben wir als Spielprojekt sozusagen umgesetzt und unseren eigenen Bitly, also einen Earl-Shortener mal gemacht. Das ist so ein reines Hobbyprojekt gewesen, einfach mal zu gucken, wie klappt das? Wie redest du aus Java mit Redis zum Beispiel? Mhm. Mit welchen Libraries kann man das machen? Wie passt das in den Rest des Systems rein? Das hat super funktioniert. Und jetzt im Moment haben wir so ein Projekt, was wir vielleicht angehen werden, höchstwahrscheinlich angehen werden. Wir bilden auf unserer Seite Watchlisten und Portfolios ab, also wo Leute ihre Aktienportfolios sozusagen darstellen können. Und das liegt im Wesentlichen bei einem externen Datendienstleister, diese ganzen Geschichten. Mhm. Und da gibt es die ein oder anderen Probleme mit, Latenzen, Verfügbarkeit und so weiter und so fort. Und da überlegen wir gerade, ob wir das in so eine Art Schattendatenbank bauen sollen. Und da ist einer der Kandidaten dafür, weil das halt echt schnell sein muss, das nicht in dem relationalen System zu machen, weil es auch nicht die primäre Datenquelle sein wird.
Ja.
Und man da dann auch aus Performancegründen sagen wird, das mache ich halt in einer In-Memory-Datenbank, ist ziemlich klar, dass das passen wird, weil das, wir reden nicht über Big Data oder so, ein paar hunderttausend Records werden das vielleicht.
Das oder, ist,
also nicht viel. Das ist echt nicht viel und da ist das dann mal so ein, kann man ja mal probieren.
Ja, okay, also ein relativ unkritisches System eigentlich jetzt erstmal. Genau. Weil ihr habt eigentlich noch so einen anderen Anbieter und da kann man das mal gut mit ausprobieren. Ja.
Wobei, also ich meine, wenn man heutzutage mal guckt, was man für relativ wenig Geld schon in RAM bekommt, also ich meine, 60 GB plus ist ja jetzt nicht mehr unbezahlbar und das ist schon eine Menge Platz, um Sachen halt zu machen. Ne? Ja. Das unterschätzt man, glaube ich, auch mal ganz gerne, dass das...
Da passt ein bisschen was rein.
Und Redis ist halt auch, je nachdem, wie man die Daten modelliert, auch sehr effizient, was die, also der, was den Overhead angeht pro, pro Datensatz, der da drin ist. Ja. Was hast du dir denn so für Talks angeschaut bisher? Gestern, heute?
Also die Keynote logischerweise, jetzt hier gerade die Xing-Kollegen, die Redis, React, RabbitMQ
gesprochen haben.
Triple R, haben sie es genannt. Wobei Redis da ja nur so ein temporärer Buffer sozusagen dazwischen war. Mein Gott, es war so viel.
Ja. Irgendwas hängen geblieben.
Ja, gerade war relativ spannend. Der Mensch von dieser Games-Bude, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, die Leaderboards für Call of Duty und so, ganz, ganz kleine Spielchen machen. Der hat aber, wie sie Redis einsetzen, darüber erzählt, das fand ich ziemlich spannend.
Ja.
Martin hat eben was über das Cup-Theorem nochmal wieder erzählt, das ist auch immer wieder interessant.
Der Triagenz Martin.
Genau, Martin Schönert. Ja. Ich gucke halt einfach viel rum und...
Okay. Und bist du jetzt zufrieden gewesen mit der Konferenz?
Ich finde es super. Also ich fand es letztes Jahr schon super, ich finde es dieses Jahr auch toll, ich bin nächstes Jahr wieder hier.
Sehr gut. Ja. Können wir eigentlich auch nur, also ich finde es auch eine gute Konferenz.
Ja, und was gibt's denn mal so ganz nicht zwingend auf NoSQL bezogen, technologisch irgendwas, was dich gerade besonders interessiert, bewegt, wo du dich mehr mit beschäftigen möchtest?
Nee, das ist eigentlich schon so diese Richtung NoSQL-Geschichten. Das ist eine Fokus und was wir halt immer mehr machen, ist weg von Web-Technologie gehen zu App-Entwicklung und das heißt für uns automatisch auch immer native Entwicklung. Also das hat was damit zu tun. Wir haben so Gehversuche gemacht mit hybriden Apps.
Ja.
Die lassen sich in unserem Geschäftsmodell schlecht unterbringen, weil wir sind sozusagen im Advertising-Bereich, also Advertising im Sinne von, wir verdienen unser Geld durch Werbefinanzierung.
Ja.
Und das funktioniert irgendwie nicht vernünftig bei hybriden Apps. Also alle die Vermarkter, die dann Werbung bei einem schalten wollen, sagen alle, ihr müsst bitte nativ sein.
Oh, das ist interessant. Das
Also gar nicht ist, bewusst. Ist ein ganz starker treibender Faktor für uns.
Weißt du, warum das so ist? Also warum da Wert draufgelegt wird?
So richtig habe ich es noch nicht verstanden, ganz ehrlich gesagt. Weil technisch, warum können die mir nicht auch eine JavaScript-Library geben, die ich dann in irgendwas einbinde? Wäre ja eigentlich durchaus möglich. Es gibt allerdings eine Geschichte. Wir haben zum Beispiel in unserer iPad-App mal was gemacht. Das war richtig nativ programmiert. Da gab es eine Werbung, wenn man da drauf geklickt hat, ging die Kamera an, Schwarz-Weiß-Filter drüber, einen Bildschirmrahmen und unten drunter stand der einzige Mensch, der über ihr Geld entscheiden sollte. Und du hast halt dich selber gesehen.
Das ist natürlich...
Und das kriegst du so in der Form wirklich nur nativ hin.
Ja.
Und dieses unter dem, das ist auch das Label Native Advertising, dass man solche Geschichten macht.
Okay,
das also geht so halt
highly customized.
Highly customized, Kundenintegration, wo sich dann... Was weiß ich, du hast eine App, die ist rot und dann macht die Deutsche Bank Werbung bei dir und dann ist die App plötzlich blau.
Geht das nicht sogar so ein bisschen in die Richtung, was halt Apple mit dem Advertising auf iOS eigentlich machen wollte? So, die hatten ja so diese Demos mit diesem Ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging. Irgendwie, du wächst, bleibst halt in der App, aber du hast dann irgendwie so Spiele da drin und so auch so sehr.
Haben wir uns nur ganz, ganz kurz, ganz am Anfang mit beschäftigt, weil iAd für uns nicht so eine wirkliche Alternative war.
Also, genau. Aber ich meinte von dem Ansatz her, dass das halt sehr angepasst ist auf den Werbepartner, dass das halt spezifisch irgendwie
customized ist. Genau, so, wir müssen uns da jetzt auch wieder mit beschäftigen. Das ist noch ein Thema, das jetzt bald ansteht. Das hat damit zu tun, dass Tomorrow Focus, also unsere Mutterfirma, mittlerweile der primäre iAd-Vermarkter in Deutschland ist.
Okay.
Und da werden wir schlecht drum herum kommen, auch in unseren eigenen Apps mal iAd einzubauen. Ja. Da müssen wir irgendwie, das ist so Eat Your Own Dog Food.
Ja, genau. Da
müssen wir das schon. Nee, finde ich jetzt auch nicht schlimm.
Ja, also, ja,
cool.
Ist nicht.
Okay, das ist natürlich echt spannend. Und dann bindet ihr aus den Apps, das hat jetzt nichts mit NoSQL-Anbindungen
zu tun, ne? Nee, okay. Das ist jetzt einfach nur, du hast gefragt, was ist so technologische Geschichten, die anstehen. Ja. Und das ist halt ganz klar tiefer rein in native Java auf Android und native Objective-C unter iOS.
Okay.
Und dann gibt es dann natürlich auch noch, dürfen wir nicht vergessen, Windows Phone.
Ach ja. Ja.
Könnte ja auch noch sein, dass das erfolgreich wird. Man weiß es nicht.
Ja. Genau, dann würde mich da an der Stelle interessieren, wie habt ihr es, also 6 Mann hast du gesagt, und ihr habt bisher irgendwie Java-Web-Sachen gebaut.
Genau, dann war der Wechsel zu Android war dann sogar relativ einfach,
das glaube ich.
Genommen. Und Objective-C war halt, weil Leute sich wirklich interessiert haben. Also
okay.
Einzelne der Leute, die so nach dem Motto, ich habe eh einen Mac zu Hause, ich habe schon mal mit Xcode gespielt, lass uns das jetzt einfach mal probieren.
Das ist natürlich immer die beste Voraussetzung, ne? Wenn man sich da irgendwie jemand einkaufen muss oder du musst irgendwie die Leute so ein bisschen triezen, was anderes
jetzt
anderes zu machen.
Das also, toll, also wir haben eigentlich musst du sagen, wir haben das autodidaktisch wirklich gemacht.
Ist, das ist gut.
Durch eben Eigenmotivation, da war überhaupt gar keine äußere Anschub oder so nötig, das war natürlich super. Und ich bin auch großer Fan von selber machen. Also wenn bei uns die Diskussion ist, kaufen wir irgendwas oder machen wir es selber, hebe ich eigentlich fast immer den Finger hoch für lass es uns selber machen, weil hinten raus bist du schneller, du hast die Erfahrung im Haus, all diese ganzen Geschichten.
Ja, ja.
Das sind halt große Vorteile, auch wenn es vielleicht initial ein bisschen länger dauert, vielleicht auch ein bisschen teurer ist. Aber ich glaube, auf lange Sicht betrachtet hast du immer einen Vorteil davon.
Okay, ja, cool. Gab es irgendwie Probleme so von der Webentwicklung Richtung nativer App-Entwicklung, was Prozess angeht oder überhaupt das Mindset sich ändern musste?
Nee, überhaupt nicht. Also wir haben auch im Nachhinein betrachtet noch richtig irgendwie Glück gehabt eigentlich, also vom Timing her. Die Firma ist halt damals entstanden, wir machen eine Webseite.
Ja.
Und mittlerweile ist das komplett gedreht, totaler Shift. Wir machen Apps und außerdem haben wir noch eine Webseite.
Okay.
Also Fokus ist ganz klar umgedreht. Wir haben auch mehr Traffic auf den Apps, als ob wir stationär haben.
Okay.
Also cool. ganz schnell ist das gegangen, dass sich das umgedreht hat.
Ja,
so also ist auch mit natürlich spitzes Publikum. Die Leute sind unterwegs, wollen wissen, was passiert an der Börse, wo steht der DAX, was ist mit meinem Portfolio los? Und natürlich ist das auf dem Smartphone irgendwie schneller und direkter erreichbar.
Mit nativer App, Snappy,
schnell. Ja, und dann kommen natürlich so Sachen dazu, ist auch wieder so ein Punkt pro native App-Entwicklung. Kannst du Push-Nachrichten machen, wenn dein Portfolio den Wert von, keine Ahnung, der DAX ist über 8000, Push-Nachricht.
Ja, klar.
Solche Geschichten, das geht halt hybrid auch nicht ganz so einfach zumindest.
Ja.
Was macht ihr da? Habt ihr eine eigene Push-Lösung?
Wir haben einen eigenen Push-Server geschrieben. Ja, klar. Musst du irgendwie die Daten aus dem Backend sozusagen rausziehen, herkriegen, wirst notifiziert, da ist jetzt was passiert und dann dieses Aufmultiplizieren.
Ja.
Schick das jetzt an so und so viele 10.000 Menschen da raus, das musst du ja selber machen und redest dann mit den Servern von Apple und von Google.
Okay, es gibt ja auch irgendwie dieses Airship oder irgendwelche Dienste, die
man da wir haben natürlich uns auch ein bisschen auf so Libraries abgestützt, die es da schon gibt, aber wir wollen ja nur einmal die Nachricht reinkriegen und müssen es dann an unsere Android- und iOS-Kunden natürlich gleichzeitig rausschicken.
Ja, das machen wir auf dem Airship zum Beispiel. Also es ist halt eine API, mit der du sprichst. Und da kannst du sagen, ist transparent für dich, wo das hingepusht
wird. Okay, also da muss ich dann jetzt sagen, da geht es dann zu tief, das habe ich jetzt im Detail nicht auf der Pfanne, was da jetzt genau. Ich weiß, wir haben nicht alles komplett selber geschrieben, aber wir haben einen eigenen Dienst hingestellt.
Okay.
Das ist dann dieses Weiterverteilung an Apple
und Google. Du musst ja Logik machen mit Batching. Du willst ja nicht, wenn das 10 Notifications für einen User in kurzer Zeit gibt, dann möchtest du sie vielleicht zusammen batchen und nicht einzeln zu bombardieren. Und
du musst auch verwalten, wer sich gerade an- und abmeldet.
Ja, genau.
Also bei Apple weiß ich jetzt ein bisschen detaillierter, du musst diese Tokens managen,
Wenn
einer sagt, ich will nicht mehr, also Geschichten, das muss der alles irgendwie selbst
irgendwie
machen.
Irgendwie muss man trotzdem selber machen.
Ja, cool, klingt sehr spannend, was du da machst.
Ja, ist es auch.
Macht
auch Bock.
Ja. Cool. Dann, ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr und, gerne.
Ja, ich meine, die Konferenz fast zu Ende,
aber trotzdem noch
ein bisschen Spaß heute, genau.
Dankeschön.
Also, ciao.
Tschüss. Ciao.